Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach, einmal im Trainingslager der Runners Nerd Talk. Heute, Freunde des Sports, mit einem Weltmeister. Mit einem Weltmeister hier für euch am Mikrofon und nicht irgendwie Anno Tobak, 327.000 Jahre. Irgendwann mal, so wie der Fitschen, der immer von seinen Erfolgen von wer weiß wann erzählt, ne? Nein, ein Weltmeister, der gerade vor, ich muss mal kurz hier mal gucken, 3 Wochen oder sowas, ja, seinen Titel nach Hause gebracht hat. Und jetzt denkt ihr, Leichtathletik-WM vor 3 Wochen? Kann doch nicht sein. Leute, es gibt noch richtig geile andere Sportveranstaltungen, nämlich unter anderem die FISU World University Games, die Studentenweltmeisterschaften. Und da hat einer die Goldmedaille mit nach Hause gebracht. Nicht im Kugelstoßen, nicht im Skispringen, nein, über ganz bekloppte Disziplinen. 3000 Meter Hindernis. Herzlich willkommen, Jens Mergenthaler. Schön, dass du dabei bist.
Was eine Ankündigung. Herzlichen Dank, dass ich hier im Podcast eingeladen wurde. Ja, wie du es gesagt hast, vor 3 Wochen waren die FISU World University Games. Ich glaube, wir können es in Zukunft einfach als FISU Games abkürzen. Ist ein bisschen einfacher. Ja, und ich hatte da die Möglichkeit mitzulaufen, die große Chance und ja, bin tatsächlich über die 3000 Meter Hindernis dann auch Weltmeister geworden. Und ja, ich denke mal, ich werde hier im Podcast einfach ein bisschen was so über mich vielleicht erzählen, mein Werdegang, wie ich zu den Hindernissen gekommen bin, was ich davor vielleicht gemacht habe. Und ja, dann natürlich später auch noch was zu den Spielen.
Sehr geil, so machen wir das. Denn Leute, ne, für alle, die ihr zuhört da draußen, ja, da ist ja ganz oft dieses, ah ja, da die Hochleichtathletik, Hochleistungssportler, bla bla bla, das hat ja alles nichts mit mir zu tun, weil die haben ja alle irgendwie ganz andere Bedingungen und die arbeiten nicht und die trainieren nur, ne? Und die haben da irgendwie den ganzen Tag Zeit, ins Trainingslager zu fahren und machen nichts. Ja, ja, in dem Fall, Leute, ihr habt's gehört, ja, World University Games, alle, die da teilnehmen, gehen zumindest zur Uni. Und jetzt wollen wir natürlich genau wissen, wie funktioniert das mit dem Zeitmanagement? Ja, Sport, Ausdauersport, Laufsport auf dem Niveau und trotzdem, ja, noch irgendwie ein Studium mehr oder weniger auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, das wird heute ganz spannend hier mit dem Jens. Ja, das heißt, wir reden natürlich über diese, ne, ich sag's nochmal, FISU World University Games. Französisch, Leute, ne? Achtung, Achtung. Fédération Internationale du Sport Universitaire. Das ist die FISU. So, ne? Und demnächst sind wir dann vielleicht doch wieder bei der Universiade, weil so hieß das bei mir früher. Aber der Jens, der hat ganz viele Tipps für euch. Für Zeitmanagement, für natürlich Trainingssteuerung, Motivation, ja, wenn man versucht, 1000 Sachen gleichzeitig auf die Reihe zu kriegen. Alles, was euch, glaube ich, auch in ganz, ganz vielen Fällen weiterbringt. Und natürlich, ja, ich war bei dieser Universiade damals noch 3-mal dabei. Ganz viele Insights. Wie ist denn das jetzt? Das war in China, in Chengdu, ja? Und das ist nicht nur eine der größten Sportveranstaltungen der Welt, sondern auch eine der größten Partys der Welt. So habe ich das in Erinnerung. Ja, jetzt, da reden wir gleich drüber.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Name Universale sagt schon, dass die Leute dort alle Studenten sind. Und da wurde natürlich im Nachhinein dann auch ordentlich gefeiert. Aber natürlich am Anfang stand erstmal der sportliche Part im Vordergrund.
Ja, ja. Okay, aber fangen wir erstmal, bevor wir da hingehen, ne, wie gesagt, geiles Ding und ich will natürlich auch den Rennverlauf wissen, ich will die Emotionen wissen, ich will alles wissen, aber erstmal ein bisschen Hintergrund zu dir. Du bist, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, 26 Jahre alt, ja, passt so ungefähr?
Genau, ja, Jahrgang 97.
Mhm. Ja. Genau, und eben...
Ja, also ich erzähle vielleicht am besten einfach mal ein bisschen so meinen Werdegang, die Baby-Steps am Anfang habe ich, also ich bin mit 6 Jahren zu Leichtathletik gekommen. Ich denke mal, das ist für viele so ein Alter, wo sie dann so die ersten Sportvereine vielleicht von Eltern aufsuchen und dann einfach mal schauen, was es vielleicht in der Region gibt. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin dann nach Winden gezogen.
Und da war ich jetzt auch wirklich. Wohin? Jetzt mussten wir noch mal helfen.
Nach Winnenden. Das ist, Waibling kennen vielleicht einige, das ist so circa 20 Minuten außerhalb von Stuttgart. Große Kreisstadt, ist ja eigentlich durch die Leichtathletik nicht so bekannt, ist ein relativ kleiner Verein gewesen. Aber ich bin als die letzten 19 Jahre für die gestartet und natürlich dann dieses Jahr zur LG Farbtex und Schwarzwald gewechselt. Das können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber ja, wie gesagt, ich bin da seit 2003 im Verein, habe dann wirklich lange Jahre immer nur den Mehrkampf gemacht natürlich. Am Anfang macht man eigentlich Sprinten, Ballwerfen, Spiele, Spaß haben einfach. Und dann irgendwann hat sich eben rauskristallisiert, dass ich im Laufen relativ gut bin. Ich denke, da entdeckt ja jeder so ein bisschen seine Talente, was er einfach am besten kann. Und 2012 habe ich mich dann entschieden, damals dann auch mit einem separaten Trainer noch, wirklich das Laufthema anzugehen, da das vielleicht leistungsorientiert zu machen in Zukunft. Und ja, das hat sich dann sehr, sehr gut eigentlich entwickelt, das Ganze. Bin dann 2016 das erste Mal bei der deutschen Meisterschaft auch mitgelaufen, über die 5000 Meter, beziehungsweise 2015 war mein erstes Mal. Da bin ich als Vorletzter direkt im Vorlauf rausgeflogen, über 1500.
Geil.
Das war dann ein bisschen der Bummer am Anfang. Aber das Jahr drauf bin ich direkt dann deutscher Meister bei 5000 geworden. Das war dann
Okay.
die Wiedergutmachung. Und ja, so bin ich einfach zum Leistungssport dann natürlich auch gekommen. Wie gesagt, hauptsächlich mit dem Fokus so zwischen 1500, 3000 Meter, 5000 Meter, die Disziplin. Also für dich natürlich vielleicht eher die bisschen kürzeren
Naja, ich
Strecken.
habe als
Du
Mittelstreckler
bist ja.
angefangen mit 1500. Weiß kein Mensch
Ja,
mehr, aber
ja.
ja. Ich bin
Wird dann immer länger, je.
genau, je älter man wird. Nicht so
Je
gut in
länger man
Zeiten wie
läuft,
du, habe
genau.
ich natürlich auch direkt recherchiert. Auf den Unterdistanzen bist du deutlich schneller als ich, aber ja, wenn man nichts mehr kann, irgendwann wird man Marathonläufer, verdammt.
Droht mir auch noch irgendwann.
Ja. Okay, also tatsächlich so ein bisschen klassischer Werdegang, ja, irgendwie als Kind angefangen. Sind deine Eltern jetzt super sportlich oder sowas? Oder.
Ich würde sagen, sportlich ja, eher auf dem Rad viel unterwegs, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie Sohn von so und so bin. Die waren es eher ja, hobbymäßig, bisschen viele Radtouren. Bin als Kind auch sehr, sehr viel wirklich Rad gefahren. Wir haben immer Radurlaube mit teilweise dann wirklich 100 Tageskilometern und so weiter. Im Alter von, weiß nicht, wie alt war ich da dann, 12 bis 15 vielleicht. Und ich denke mal, das hat natürlich auch einen gewissen Grundstein dann für die Ausdauer gelegt. Das hat mir damals immer sehr viel Spaß gemacht, einfach den ganzen Tag über sich auszupowern. Und ja, allgemein sehr sportliche Familie, würde ich sagen.
Ja, ist ja witzig. Also bei mir war das früher immer so, also wir haben auch ab und zu mal kleine Radtouren gemacht, aber ich fand das immer ganz schrecklich. Höchstens, wenn es dann zur Belohnung, weil die Zeugnisse einigermaßen gut waren, dann zur Eisdiele ging mit dem Fahrrad. Da fand ich das okay, aber ansonsten Radfahren, also war nicht so meins. Ich weiß auch gar nicht genau. Hätte ich damals schon gewusst, dass das ein gutes Ausdauertraining ist, vielleicht hätte ich es anders motiviert aufgenommen, aber witzig, dass deine Eltern dich da mitgenommen haben. Aber mit Laufen haben die nichts am Hut. Da ist jetzt nicht irgendwie Mama, Papa irgendwie Marathon
Mein
gelaufen
Onkel ist
oder
früher
sonst
mal
was.
800 gerannt, auch relativ gut. Ich weiß gar nicht, was für genaue Zeit er stehen hat. Ich glaube so 1,56, 1,58, muss ich jetzt lügen. Aber ja,
Okay.
allgemein Ausdauersport liegt auf jeden Fall ein bisschen in der Familie.
Ja, sehr cool. Und liebe Leute, übrigens, ihr habt gerade genau aufgepasst, hoffentlich, ja, von der Geschichte, die erste deutsche Meisterschaft und direkt als irgendwie letzter, vorletzter, irgendwie im Vorlauf
Ja,
rausgeknallt.
im Vorlauf gibt es ja
Genau.
da, über 15 Meter gibt es ja immer Vor- und Endlauf. Und da bin ich dann als Vorletzter im Vorlauf rausgeflogen. Ja,
Finde ich jetzt
war sehr
schöner.
nett. Ich war damals
Ja.
mit Michael Wörnle, damals auch noch ein bekannter Läufer, im Hotel. Und er war dann Letzter. Und das war so für uns beide, glaube ich, die erste Meisterschaft. Und ja, wir haben es dann, ja, belächelt ein bisschen und dann halt das nächste Jahr es nochmal versucht.
Sehr geil. Ich bin nämlich irgendwie bei meinen ersten deutschen Jugendmeisterschaften auch im Vorlauf rausgeflogen. Über 800 Mal war es noch. Ich war top motiviert und habe eine Steigerung und noch eine Steigerung und noch eine Steigerung gemacht. Und als ich an der Startlinie stand, war ich völlig platt und habe nichts mehr auf die Kette gekriegt. Na, ja, hat gut geklappt. Und im Jahr danach deutscher Jugendvizemeister nur. Nicht direkt so wie du, aber war okay.
Okay,
Ja, so, also okay, klassische Leichtathletik-Karriere kann man sagen, ja, schon relativ früh angefangen, dann irgendwie entdeckt, okay, Kugelstoßen ist nichts, ne? Und die anderen Disziplinen sind sowieso auch alle viel zu komisch und ja, braucht man irgendwie Bewegungstalent und so, ne? Nee, braucht man fürs Laufen alle nicht, ne? Da braucht man einfach, ja, Ausdauertalent, vor allem aber auch Ehrgeiz. Und dann, wenn man Glück hat und bei den richtigen Trainern landet, dann läuft das auch einigermaßen. Wie bist du denn dann genau bei den Hindernissen gelandet? Weil das ist ja doch auch schon mal ein bisschen exotischer, ne? Also für alle, die das nicht kennen, Leute, ne? Die Hindernisläufer, das sind die, ja, ich weiß nicht genau, wie viel, 10 mal 10 Zentimeter oder wie viel hat dieser Hindernisholzbalken, dieses massive Teil da? Irgendwie
Ja,
sowas.
sowas wiegt auf jeden Fall 80 Kilo, soweit ich weiß. Ist
Richtig,
relativ massiv
genau, richtig
und aus
fies. Und
Holz.
eigentlich ist mindestens jeder Hindernisläufer mindestens ein oder zweimal da auch ordentlich dagegen geknallt im Training oder im Wettkampf. Dann kommt noch ein Wassergraben dazu. Und ich denke immer nur, um Gottes Willen, ja, Laufen ist sowieso schon schwer genug. Ja? Also Laufen ist einfach, ja, aber eben nicht leicht. Ne? Man muss sich quälen, man muss sich überwinden. Irgendwann bist du platt und dann geht nichts mehr. Und dann musst du auch noch jedes Mal über diese Dinger darüber rennen. So, boah, meine Fresse. Aber hast du dir ja selber ausgesucht, ne? Und hat ja ganz gut funktioniert.
Ja, ich denke, viele Läufer, also von außen betrachtet, sieht es schon immer sehr bekloppt aus. Dann noch die Hindernisse mit einzubauen, ist dann nochmal der nächste Step. Ich habe es früher auch immer, ja, für mich war Hindernislauf immer so klingt jetzt böse, aber wer halt auf der Bahn sonst nichts gebracht hat, über 1500, 5000 Meter, der hat dann irgendwann mal den Step zu den Hindernissen gewagt und sich da versucht. Inzwischen würde ich sagen, ist es wirklich, ja, für mich auch eine Disziplin, die ja vielleicht einfach noch andere Elemente ins Laufen mit reinbringt. Also man muss natürlich auch die Technik beherrschen. Man muss ja einfach so auch klar die Hürdentechnik und auch generell den Ablauf im Rennen. Das ist ganz anders, wie wenn man jetzt flach 3000 Meter rennen würde. Damit muss man umgehen können. Und ja, für mich war das dann eigentlich 2021, bin ich das erste Mal Hindernis gerannt. Das war damals noch im Hinblick auf die vielleicht Olympischen Spiele, da haben wir ganz groß gepokert. Damals war ja auch die Olympianorm noch 8,22, noch etwas höher wie inzwischen ist er bei 8,15. Und ja, mein Trainer hat eben damals gesagt, du bist relativ groß, muskulös natürlich auch und kannst gut springen. Deswegen probieren wir es doch einfach mal. Hab dann im Winter viel einfach klassisch über die normalen Hürden das probiert. Und ja, bin dann irgendwann in Pliezhausen damals über die 2000 Meter Hindernis erst eingestiegen. Damals auch eine echt gute Zeit, 5,32 war so zum Einstieg echt eine solide Leistung, würde ich sagen. Und ja, so kam das dann, dass ich zum Hindernis gekommen bin.
Okay, das ist noch gar nicht so lange her, ne, muss man auch sagen. Das ist ja auch nicht schlecht, dass man sich da doch so relativ schnell einfuchst. Denn wir haben es tatsächlich auch irgendwie ein, zweimal im Training mal eingebaut. War auch so der Gedanke, ja, über 1500, lieber Jan, da bist du einfach zu langsam, da wird nichts mehr aus dir. Und dann kam Tono auf die Idee, jetzt probieren wir mal Hindernisse. Aber da war ich so schlecht, dass wir das schnell wieder ad acta gelegt haben. Und war in meinem Fall vielleicht auch nicht verkehrt, denn also echt da über diese Dinger rüber. Und von wegen groß, wie groß bist du und wie kräftig bist du? Darf ich mal so fragen nach Länge und Gewicht und so? Von wegen, weil du es ja gerade selber angesprochen hast.
Also, genau, also ich dachte immer, ich bin 1,91, bis ich dann mal in Leipzig am IAT zur genauen Laservermessung war. Da war ich dann 1,94 auf einmal. Seitdem sage ich, ich bin 1,94. Ist natürlich als Läufer eine, ja, wenn man mal international die Konkurrenz anschaut, auf den ebenen Strecken ist wahrscheinlich der Durchschnitt eher so 1,80, 1,75 vielleicht.
Ja.
Und über Hindernisse gibt es dann doch auch vielleicht ein, zwei, die ein bisschen darüber rausragen. Und gewichtsmäßig bin ich so bei ja, 80, 82 Kilo. Natürlich im Sommer versuche ich dann immer zur Rennsaison ein bisschen runterzudrücken, vielleicht so gerade unter, knapp unter 80 Kilo.
Okay, ja, das finde ich auch immer ganz lustig, weil gerade bei Läuferinnen und bei Läufern denken ja viele, die sich nicht so richtig gut auskennen, ja, das ist super, ne? Je größer du bist, je längere du Beine du hast, desto besser ist das. Ist aber de facto nicht so, ne? Sondern bei den kürzeren Strecken hast du eher nochmal so, ich sag mal, lange Leute dabei, vielleicht auch mal bei drei Hindernissen, ne? Aber je länger die Strecken werden, desto kleiner werden zumindest gefühlt auch die Leute. Na, bei mir ist so der Klassiker, ja, wenn mich die Leute wirklich nicht persönlich kennen, sondern nur mal irgendwie per Zufall irgendwo eine Fernsehaufnahme oder sonst was gesehen haben oder ein Foto an der Startlinie und dann in Live, dann hieß es immer so, ah, ich habe gedacht, du bist viel größer. Nee, nee, die anderen sind nur alle genauso klein oder groß wie ich, ne, mit
Ja,
1,76, die ich da aufweisen kann. Das ist wieder ganz witzig, deswegen also über 1,90 ist schon richtig groß. Ich muss aber allerdings auch sagen, in Leipzig, ne, Institut für angewandte Trainingswissenschaften, damals noch keine Laservermessung bei mir, ne, ich war da auch immer, aber da war ich auch immer 2 Zentimeter größer als sonst überall bei jedem anderen Arzt. Ne? Von daher, ich weiß nicht, ob das da
an den
immer noch
guten
so
Betten
ist.
vielleicht dort, da schläft man einfach sehr gut und dann im Schlaf zieht man sich nochmal auseinander.
Das kann sein, ja.
Ja.
Ja, also ne, Institut für angewandte Trainingswissenschaften, Leute, da wird Leistungsdiagnostik gemacht, da wird sportmedizinische Untersuchung gemacht, ne, da wird wirklich alles auf den Prüfstand gestellt. Und ich bin immer froh, wenn ich da wieder weggekommen bin, weil diese Leistungstests da, ey, VO2 Max, ne, maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, ich weiß nicht, ob du die noch machen musst. Irgendwann musste ich nicht mehr, aber den habe ich gehasst, den
Gibt's
Test.
immer noch, ja.
Oh,
Ja.
ätzend, Laufband wird immer schneller und das findet kein Ende und zum Schluss hast du einfach nur die Faxendicke und ne, also 4 mal 4 Kilometer musste ich zum Schluss machen, das fand ich da verglichen damit immer noch harmlos. So, oder? Aber jetzt komme ich wieder von der Höchstkette auf Stötzgen, wollte ich eigentlich gar nicht genauso wissen, ne, aber vielleicht interessiert es ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem hier, denn bisschen weiter noch zu dir, ne, also ja. Historie geil und dann ne, diesen tatsächlich sehr, sehr sinnvollen Schritt über die Hindernisse perfekt umgesetzt, weil anders kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen, wenn man hier mit einem Weltmeister quatscht auf einmal. Ne, richtig coole Geschichte. Ansonsten erzähl mal noch ein bisschen jetzt über, damit wir ein bisschen Vergleich haben, über deine Flachstreckenerfolge. Also ich habe jetzt hier gesehen, irgendwie, ne, deutscher Vizemeister über die Hindernisse bist du auch schon geworden, aber 5000 Meter, 10.000 Meter. Da sind die Zeiten jetzt nicht so glorreich. Da kannst du, glaube ich, auch noch einiges nachlegen, oder?
Ja, also die ganz langen Strecken, also für mich sind 10.000 Meter schon richtig lang, würde ich sagen. Die würde ich auf jeden Fall gerne nochmal, ja, die Zeiten auf jeden Fall aktualisieren. Da stehen vielleicht noch etwas ältere Zeiten, auch über 5.000 Meter bin ich zuletzt 2019 gerannt. Damals noch ohne Carbon-Spikes, muss man dazu sagen. Inzwischen auch immer sehr, sehr wichtig. Und ja, ich habe mich in letzter Zeit einfach auf die kürzeren Strecken ein bisschen fokussiert. 800 Meter, 1500, das sind so die flachen Strecken, die ich eigentlich sehr, ja, sehr gern laufe und eben die 3000 Meter Hindernis.
Ja, also ich guck mal, ob ich das richtig recherchiert habe hier. Ne? Ich habe da irgendwie bei, was ist das hier, World Athletics oder sowas nachgeguckt. 1,48, 3,38, passt, ja. 3000 Meter
Das passt, ja.
flach, 8,05, passt auch.
Ja, war allerdings im Alleingang damals in Mannheim, deswegen,
Ja, da sollte mit deiner
das sollten
Hinderniszeit ein
vielleicht
bisschen mehr
noch
gehen.
ein, zwei Sekunden weniger
Ja, so
möglich sein, ne?
10, 15 würde ich sagen. Okay,
Ganz
5000.
schade, wenn man Hindernis läuft, gibt es immer dann die 3000 Meter flach, die gibt es so schon relativ
Ja.
selten und ja, schade, dass man die
Ja,
so selten dann läuft, ne?
absolut. Und das ist auch irgendwie blöd, ne, so zu vergleichen, einfach jetzt andere Zeiten dann auch draufzubringen, weil die Unterdistanzen sind natürlich extrem wichtig. Aber klar, du musst jetzt nicht ein Weltklasse 10.000 Meter Läufer sein, um eine sehr, sehr gute Drei-Hindernis-Zeit zu laufen. Ich mache das hier jetzt nur noch mal so zum Vergleich, ne, weil natürlich die meisten, die uns hier zuhören, die sind jetzt keine absoluten Mega-Leichtathletik-Cracks. Und was läuft man als Freizeitläufer? Da läuft man halt keine 1500 Meter und erst recht keine 3000 Meter Hindernis. Deswegen so ein bisschen zumindest Pi mal Daumen eben auch noch mal eine 5000 und 10.000 Meter Zeit, ne? Hast du selber gesagt, 5000, das kannst du in eine Tonne treten, die Zeiten, da kannst du mit deinem Hindernisding hier eine halbe Minute schneller wahrscheinlich. Ne, mit 13,56 habe ich hier aus 2019. Genau, und
Ja.
10.000 Meter 29,39. Das geht überhaupt nicht. Aber 10 Kilometer Straße, da habe ich zumindest eine 28,55 gefunden. Das,
Das stimmt, damals in Berlin gelaufen, ja.
genau, zeigt schon so ein
Als Straße
bisschen,
liegt mir
ja.
auch mehr. Das war das einzige 10.000 Meter Rennen auf der Bahn, was ich da war ja in Spanien damals gelaufen bin. Das ist wirklich Hut ab an dich natürlich und an jeden, der das auf der Bahn läuft. Das ist ja auch vom Kopf her, da 25 Runden absolvieren zu müssen, ist eine Hausnummer auf jeden Fall.
Es ist so ein bisschen wie 3000 Meter Hindernis. Das machen halt nicht ganz so viele. Da hast du dann auch bessere
Ja.
Chancen, nach vorne zu kommen. Aber das sagen wir jetzt keinem weiter. So. So, aber ganz wichtiges Ding. Hast du gerade so am Rande gesagt. Fand ich auch noch mal ganz geil. Ich komme immer so aus dem Gespräch raus noch auf Sachen, die ich super spannend finde. Carbon. Du hast es gerade wieder gesagt. Das muss man heutzutage auch dazu sagen. Carbon Spikes. Ne? Bei Carbon Laufschuhen. Marathon, 10 Kilometer Straße, Halbmarathon, sind wir uns ja mittlerweile einig, ne? Da hast du eine riesendicke Sohle mit eben ganz viel von diesem magischen Schaumstoff und nicht nur Carbon, ne? Sondern da wird richtig Sprungfeder reingeknallt und ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass das auf den Langstrecken extrem viel bringt. Aber wir haben natürlich auch auf der Bahn eine extreme Leistungsentwicklung gesehen, in der Weltspitze, aber ich habe das eben auch bei ganz, ganz vielen deutschen Läuferinnen und Läufern gesehen. Lass uns doch mal einfach so rumspinnen. Ich weiß, dass es keiner sagen kann. Aber hast du ein Bauchgefühl, was dir das bringt, wie viel du damit schneller wirst?
Also, ich weiß noch, der erste Moment, wo ich damals den Dragonfly, ja, zum Beispiel von Nike, das relativ bekannteste Modell, als ich den zum ersten Mal in der Hand hatte oder dann auch später am Fuß auf der Bahn, das ist einfach, ja, wie du schon gesagt hast, ein ganz anderes Laufgefühl. Es läuft sich viel, viel einfacher. Ich denke, im Rennen bringt es dann, ist immer schwer zu quantifizieren, aber vielleicht, ja, denke mal, schon 5 bis 6 Sekunden pro Kilometer auf jeden Fall.
Boah, 5 bis 6 Sekunden pro Kilometer.
Würde ich jetzt mal so aus den Trainingsleistungen auf jeden Fall sagen, ja.
Alter, Leute, ne? Nur ganz kurz für euch, die ihr da draußen zuhört. Das sind Welten. Das sind absolute Welten. 5 bis 6 Sekunden pro Kilometer, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Danke dir, dass du da auch so ehrlich bist. Ich habe das auch schon irgendwie ganz anders erlebt, weil natürlich man ja auch immer vergleicht mit Zeiten von früher, bla bla bla. Und es gibt auch ganz viele Athletinnen und Athleten, die dann natürlich das auch nicht so richtig zugeben möchten. Vielleicht so eine Art Selbstschutz, ne? Dass man sagt, nein, nein, ich bin einfach so gut, ich habe das Talent, ich trainiere so hart, ich bin viel konsequenter und deswegen laufe ich auch viel schneller als die vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas. Ne? Deswegen, also das tatsächlich aus jemandem so rauszukitzeln, wie gesagt, danke nochmal. Das passiert nicht so oft. Und also wirklich, ne, das sind einfach echt ganz, ganz krasse Dimensionen. Ist lustig, weil wirklich vor 10 Jahren hätte ich immer noch gesagt, Leichtathletik ist so die einzige oder eine der ganz wenigen Disziplinen, Sportarten, wo das Material nicht mehr so viel ausmacht. Das hat sich tatsächlich auf der Straße wissen was, aber anscheinend auch auf der Bahn ganz extrem verändert. Wahnsinn.
Ja, ich denke, diesen Zeitpunkt gab es so 2000, wann kam die Dragonfly raus? 2020, 2021, gab es auf jeden Fall den gleichen Effekt wie damals auf der Straße, als zum Beispiel der Vaporfly rausgekommen ist.
Ja.
Und ja, also man kann auf jeden Fall, natürlich ist es auch immer typabhängig ein bisschen. Ich denke mal, auf der langen Strecke bringt vielleicht der Schuh sogar noch eher mehr wie jetzt bei 1500, 800 Meter. Einfach, wenn man dann langsam müde wird im Rennen, bietet der natürlich eine gewisse gewissen Rückhalt und Support auch. Und ja.
Ja, hast du es genau im Kopf? Ich natürlich jetzt wieder nicht, habe ich leider auch nicht recherchiert vorher. Es ist ja so, dass auf der Straße tatsächlich dann irgendwann so Regeln eingeführt wurden, dass die Sohle eben eine gewisse Dicke nicht mehr überschreiten darf, dass sich diese Carbonplatten nicht überlagern dürfen. Und auf der Bahn ist das ja tatsächlich noch viel krasser. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mit meinem Straßenlaufschuh auf der Bahn laufe, darf ich das offiziell gar nicht, weil tatsächlich die Bahnschuhe eine deutlich dünnere Sohle haben müssen als die Straßenschuhe. Hast du da genaue Zahlen im Kopf zufällig?
Das ist richtig. Das World Athletics hat irgendwann eine Liste rausgebracht, wo praktisch alle Schuhe aufgelistet sind und dann auch die Events, in denen die getragen werden dürfen, nochmal klar eben klassifiziert sind. Und ich glaube, auf der Straße sind es ja 40 mm, die praktisch die Sohle hoch sein darf. Und auf der Bahn, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ich glaube 20, 25 auf jeden Fall, ein bisschen weniger.
Ist aber immer noch sau viel. Ich gucke gerade hier mal so, 40 Millimeter, das ist ja,
Ja. Also
boah.
wenn man noch die Racing Flats von früher in der Hand
Ja.
hat, das, oder zum Beispiel wirklich so die alten Spikes, da ist ja gar nichts dran, wirklich jedes Gramm an Gewicht gespart und inzwischen sind die dann ja einfach ein Stückchen höher, aber es scheint ja so funktionieren, also.
Ja. Ist auch der Tragekomfort bei den Spikes besser geworden als früher? Weil gerade, wo du sagst, Racing Flats, also meine Wettkampfschuhe früher, die waren brutal hart, da hat dir echt alles wehgetan, wenn du da rausgekommen bist. Und jetzt der Vergleich, ne? Da hast du die Wettkampfschuhe für einen Marathon und denkst nur so, yeah, geil, ne? Da renne ich doch gleich noch ein paar Kilometer mehr, weil die auch so komfortabel geworden sind. Ist das bei den Spikes auch so?
Auf jeden Fall. Also früher hat man zum Beispiel jetzt mal ganz klassisches Mittelstreckenprogramm 15 mal 400. Wenn man das in alten Spikes gemacht hat, konntest du wirklich am nächsten Tag gefühlt keine Treppe mehr hochlaufen. Da waren die Waden so zu. Und ja, jetzt mit den neuen Spikes, ich hatte seit ich die neuen Spikes trage, eigentlich gar keine Probleme, was Muskelkater oder sonst was in den Waden angeht. Und auf jeden Fall, ich meine, man sieht ja die Leistungsexplosion in den letzten Jahren und ich glaube, ein großer Teil davon kann man auch allein dem Training zuschreiben, weil die Athleten eben nach dem Training bereits wieder fitter sind und erholter wie jetzt damals noch mit alten Spikes.
Ja, absolut. Ne? Das ist ja immer was, wo nicht so viel darüber diskutiert wird, aber ganz klar, eine Höchstleistung kriegt man nur hin oder überhaupt Leistung kriegt man nur hin, wenn man eben die Trainingsumfänge, die Trainingsintensitäten entsprechend verpackt. Das heißt, ja, Regeneration, Erholung ist immer eins der Hauptthemen, die man zu beachten hat, ne? Egal ob Freizeitsport oder Hochleistungssport. Und wenn natürlich das Material besser ist, man bequemer damit unterwegs ist, sich besser erholt, dann ist das schon mal ein quasi Garant für auch schnellere Zeiten. Ja, okay, witzig. Das ist ja schon echt heftig, was da so passiert ist. Ich guck mal noch. Jetzt schauen wir mal weiter hier in meine Liste. Ne? Ich habe hier immer die berühmte Fitschenliste, die dann hier auf so einem DIN A4-Blatt hier irgendwie draufgeschmiert ist und so. Und da schaue ich immer, dass ich nachher nichts vergesse, weil jedes Mal, wenn der Podcast zu Ende ist, habe ich gedacht, das wolltest du noch fragen, das wolltest du noch fragen, das wolltest du noch fragen. Studentenweltmeister, was studierst du denn?
Ich studiere Maschinenbau in Esslingen. Das ist ja eigentlich auch 20 Minuten ungefähr von Stuttgart
Ja,
weg.
da ist meine Mama
Eine
aufgewachsen.
Hochschule und
In
ja.
Serach am
Ja, ist eine
Schlüsselweg.
sehr, sehr, sehr schöne Stadt eigentlich, auch schöne Altstadt, ist zum Studieren auf jeden Fall top.
Ja, okay. Und wie viele Semester und wie sieht das aus? Wie ernsthaft betreibst du das? Also ich habe ja ne, 21 Fachsemester Physik zu bieten. Soweit bist du wahrscheinlich noch nicht, nehme ich an, ne?
Ja, das ist schon der Unterschied zwischen Fach- und Zeitsemester. Ich komme jetzt ins vierte Zeitsemester. Und habe es natürlich logisch ein bisschen gestreckt auch. Haben damit mit dem OSP, also im Olympiastützpunkt Stuttgart, gibt es auch eine gewisse Kooperation, dass eben Leistungssport gefördert wird und dass man da einfach, was die Semesteranzahl angeht, das bisschen lockerer angehen kann, beziehungsweise was halt lockerer, man muss ja dafür dann das Training noch unterbringen am Tag.
Genau, also ganz konkret, das sieht also so aus, dass du quasi, sag ich mal, dein Studium einfach ein bisschen strecken kannst. Ja, das heißt, du musst halt nicht alle Prüfungen und alle Fächer belegen, die die anderen vielleicht deine Kommilitonen durchziehen müssen, sondern du kannst von vornherein sagen, hey, pass mal auf, jetzt ist irgendwie Weltmeisterschaften, jetzt ist vielleicht Olympische Spiele. Das heißt, wenn ich nachher 3 Jahre länger studiere, so what? Ja, ich habe hier noch mal ganz andere Prioritäten im Leben und dadurch funktioniert es dann einigermaßen.
Genau, so würde ich sagen. Also man hat eben, wie gesagt, immer noch so eine zweite Karriere. Dann einerseits versucht man natürlich das Studium oder was Festes, was ist immer schwer auszudrücken, aber als Läufer, ja, versucht man natürlich dann trotzdem auch immer mal ans Alter zu denken, wie es dann später mal aussieht. Da will man natürlich eine Absicherung haben durch zum Beispiel ein Studium. Und ja, deswegen versucht man da beides ganz gut unterzubringen.
Ja, haben deine Professoren, deine Kommilitonen, hat so das ganze Umfeld dafür Verständnis oder gibt es da auch schon mal diesen berühmten Spruch, Herr Mergenthaler, jetzt müssen Sie sich aber mal entscheiden, was Sie eigentlich wollen im Leben?
Das habe ich jetzt tatsächlich glücklicherweise noch nie gehört. Die bringt da immer sehr viel, ja, Unterstützung auf jeden Fall auch entgegen und am Anfang im ersten Semester war es noch, das weiß ich noch genau, da kam ich eben, habe dann davon erzählt, dass ich nebenher noch Sport mache und dann hieß es eben, ja, oh, ich kicke auch ab und zu mal und da muss man natürlich dann vielleicht nochmal genauer dann drauf eingehen und sagen, ja, ich mache Leistungssport, das ist vom Umfang her vielleicht ein bisschen mehr noch, wie wenn man jetzt zweimal die Woche bolzen geht.
Ja. Und wie ist so der Zeitaufwand, wenn du das jetzt mal beziffern müsstest? Also wie viele Trainingseinheiten pro Woche machst du? Wie viele Kilometer pro Woche machst du? Und wie oft bist du tatsächlich, sag mal, in so einer normalen Phase in der Uni dann zu irgendwelchen Vorlesungen und Hausaufgaben und keine Ahnung, Praktika oder sowas? Wie setzt sich das so zusammen?
Also jetzt aktuell würde ich sagen, habe ich ungefähr 10 bis 12 Trainingseinheiten pro Woche. Ich denke, das ist so der Durchschnitt. Man versucht dann natürlich ab und zu mal morgens und abends zu trainieren. Und ja, mit dem Studium ging das eigentlich bisher immer ganz gut. Ich habe dann zum Beispiel gerade morgens in Stuttgart zum Beispiel im OSP Krafttraining gemacht, bin dann direkt in die Uni gefahren, habe da studiert und bin dann abends wieder zurückgefahren, habe da dann eben zum Beispiel noch einen Dauerlauf absolviert. Und ja, habe ich das bisher ganz gut eigentlich unter den Hut gekommen.
Okay, cool. Ja, das ist immer witzig, weil ja, ne, Freizeitsport gerade, ne, wir reden dann immer natürlich ganz schnell über 10.000 Meter, über 10 Kilometer, über Halbmarathon, über Marathon und so. Und da denken ja viele Leute, naja, 3.000 Meter im Wettkampf, das kann ja trainingstechnisch nicht so aufwendig sein. Ja, nee, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports, ich muss es immer wieder betonen. Auch Mittelstrecken oder eben so die kürzeste Langstrecke, die es gibt. Ne? Denn auch da wird immer gesagt, 3000 Meter, das ist doch keine Langstrecke. Ja, doch, das ist eine Langstrecke, ne? Definitiv, zumindest so nach Definition internationaler Wettkampfsport. 800, 1500 Mittelstrecke ab 3000 Meter Langstrecke. Magst du noch mal sagen, wie viele Wochenkilometer ungefähr du so zusammenbolzt?
Also früher habe ich echt viele gemacht, so zwischen 120, 140 teilweise in der Vorbereitung natürlich. Das variiert ja auch immer je
Ja,
nach Jahreszeit. Im
Saisonphase,
Winter
ja.
macht man meistens deutlich mehr wie dann in der Wettkampfsaison. Und jetzt aktuell, ja, knapp 100 würde ich sagen.
Ja, okay, also doch 100 Wochenkilometer, Leute, ne? Und wie gesagt, wir reden nicht über Marathon oder ähnliches. Und deswegen, ne, also die Kilometer sind natürlich nur ein Indikator. Ja, auch da, ne, 100 Wochenkilometer klingt für einen Marathonläufer nicht viel, aber die Intensitäten, die dann zusammenkommen. Und natürlich, hast du gerade erzählt, ja, Krafttraining nochmal, dann kommt nochmal Physiotherapie dazu, dann kommt nochmal hier, dann kommt nochmal da. Das heißt, der Aufwand ist einfach gigantisch und dann ist auch klar, dass in den allermeisten Fällen, gibt es so ein paar Verrückte, die kriegen das hin, aber in den allermeisten Fällen geht nicht beides volle Pulle und Maschbau ist nun auch nicht, glaube ich, so ein Larifari-Studium, ne? Da muss man ja schon auch ein bisschen was tun. Obwohl natürlich die Naturwissenschaften viel, viel cooler und besser sind noch, ne, als die Ingenieurswissenschaften, aber das diskutieren wir vielleicht ein andermal ohne Mikrofon aus. Da musst du schon ordentlich reinkloppen dann, ne? Aber wie ging es bisher? Bist du gut durchgekommen oder hast du schon manches Mal irgendwie geflucht und gesagt, boah, diese Doppelbelastung, die ist einfach schon echt heftig manchmal?
Also ich habe jetzt tatsächlich in der Vorbereitung für die WM jetzt oder für die FISU Games auch einfach ein bisschen Abstriche machen müssen, was das Studium angeht. Aber ich denke, also ja, Klausuren können wir dann auch immer noch durchs nächste Semester schieben und hat jetzt zum Glück auch mit den FISU Games dann ganz gut geklappt,
Ja,
dass ich
kann
mich
man wohl
eben
sagen.
bisschen mehr darauf fokussiert habe,
Ja. Hast du da, warst du jetzt seitdem schon wieder in der Uni? Hast du irgendwie Rückmeldungen gekriegt von Profs, von Kommilitonen, von irgendwie Univerwaltung oder von dem, der auch so diese, sag mal, Koordination macht zwischen eben Leistungssport und Uni und so?
also es gab auf jeden Fall Artikel natürlich auf der Website und alles Mögliche. Auch die Pressestelle bzw. die Zuständigen haben mir da schon geschrieben und wir haben jetzt auch einen Termin Ende des Monats ausgemacht, dass wir uns einfach mal persönlich treffen. Und sonst ist gerade vorlesungsfreie Zeit. Deswegen geht es jetzt erst wieder in, ja, ich glaube, gut 3 Wochen geht es wieder los.
Okay, also da noch ein bisschen Ruhe, ist auch nicht verkehrt.
Genau.
Okay.
Ist auch mal nicht schlecht. So nach der ganzen Wettkampfsaison, ich habe jetzt auch vorher schon angesprochen, Saisonpause gemacht, 2 Wochen wirklich gar nichts. Und jetzt geht es langsam wieder im Aufbau los für die Cross-Saison oder generell auch für die Straßenläufe dann.
Ja. Wettkampfpause und Saisonpause müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber quatschen. Finde ich auch ganz cool, denn es gibt auch ganz viele Leute, die eben so im Freizeitsport unterwegs sind und sich das gar nicht vorstellen können, dass man als Hochleistungssportler das auch richtig genießt und teilweise auch braucht, mal ein paar Tage, ein paar Wochen wirklich gar nichts zu machen. Ich habe das früher auch mal gemacht und fand das großartig. Aber lass uns nochmal ein bisschen auf diese Kombi Studium und Hochleistungssport eingehen. Wie machst du das mit dem Zeitmanagement? Ja, die kommen dir da so ein bisschen entgegen, aber trotzdem hast du doch einen extrem krassen Zeitplan und musst wirklich immer jonglieren, dass du alles so unterkriegst. Hast du da ein paar Tipps, wo du sagen würdest, ey Leute, wenn ihr vielleicht jetzt nicht irgendwie Hochleistungssport macht, aber trotzdem probiert, Familie, Beruf und eben Lauferei unter einen Hut zu bekommen, wie geht das am besten? Was hast du so für Erfahrungen gemacht da?
Ich denke, inzwischen ist das ja eigentlich regelrecht eine Routine, was das angeht. Man ist einfach, ich meine, der Wochenaufbau ist ja auch eigentlich von Woche zu Woche ähnlich. Man hat eben dann montags, mittwochs, samstags zum Beispiel seine Bahneinheiten. Und um diese Trainingseinheiten muss man da natürlich alles ein bisschen drumherum legen. Hat jetzt auch zum Beispiel das Glück, dass bei uns eigentlich keine Anwesenheitspflicht im Studium gibt. Deswegen konnte ich da zum Beispiel dann noch den Stoff mir zu Hause eben selber aneignen. Und sonst, ja, natürlich Fahrtwege kommen natürlich auch immer dazu. Das ist dann pro Tag sind es dann auch nochmal 2, 3 Stunden, die da flöten gehen. Aber ja, wie gesagt, man muss einfach ja letztendlich vor Augen haben, für was man trainiert, für was man das Studium machen will. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine große Unterstützung auch.
Ich glaube, in ganz vielen Fällen ist es auch extrem wichtig, dass man so Routinen entwickelt, ne? Dass man wirklich weiß, okay, das ist jetzt einfach so, wie du es gesagt hast, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, dass man einfach weiß, okay, man zieht das so durch und dann denkt man nicht mehr so drüber nach. Dann ist es auch keine Frage der Motivation mehr, sondern dann ist es auch einfach, es ist halt, wie es ist, ne? Und dann fällt es einem, glaube ich, auch leichter. Ich glaube, das ist was viele Leute auch generell einfach umsetzen können, dass man probiert, das Ganze einfach zu Fixterminen zu machen und dann eben nicht jedes Mal irgendwie diskutieren und wieder und wie kriege ich es denn jetzt hin und jedes Mal aufs Neue jonglieren, sondern es muss einfach irgendwie ein Plan stehen in den besten Fällen. Der muss auch eine gewisse Flexibilität haben, ganz klar, ne? Ihr fahrt auch mal ins Trainingslager und so und dann musst du wieder alles umschmeißen oder es kommt mal eine Erkältung und musst du wieder alles umschmeißen. Aber so eine Grundstruktur, glaube ich, hilft extrem, wenn man versucht, so Sachen zu verbinden.
Ganz genau, also wie gesagt, die Routine ist zum Beispiel jetzt auch, ja, für andere ist immer sonntags, wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Kilometer Dauerlauf habe, dann ist das für mich einfach was ganz Normales. Also das ist einfach der Sonntagsdauerlauf. Und andere würden da, glaube ich, sagen, was, 20 Kilometer am Sonntag, wie kannst du nur? Und ja, das ist einfach diese Routine, was da dann zum Tragen kommt.
Ja, ganz großes Thema für viele Freizeitsportler ist auch immer so die Sache mit der Ernährung. Wie kriegst du das jetzt auf die Kette? Sag mal, gehst du ganz normal in die Mensa oder kochst du jedes Mal selber? Hast du irgendwie einen heftigen Ernährungsplan? Wie funktioniert sowas bei dir? Denn also ich habe festgestellt, ne, wie gesagt, bin gespannt, was bei dir rauskommt. Ich habe festgestellt, dass ganz, ganz viele im Freizeitsport sich viel mehr Gedanken über die Ernährung machen als die tatsächlichen Top-Sportler, wo man ja manchmal denkt so, oh, bei denen ist das ganz, ganz wichtig und die achten auf dieses und jenes. Und ich war damals immer in der Mensa. Ich hätte es zeitmäßig einfach überhaupt nicht hingekriegt. Ne? Es war logisch, dass ich ganz normal esse. Wie ist es bei dir?
Ja, ich denke mal, spätestens wenn man Funkstadt ist für viele, glaube ich, ein großes Meeting, was immer recht bekannt ist. Wenn man da mal nach dem Wettkampf zum Magis dort geht, sieht man, dass da die ganzen Profisportler alle nochmal eine Pommes essen. Natürlich spielt es eine große Rolle. Die Ernährung ist sehr wichtig. Habe jetzt auch, würde ich sagen, vielleicht auch so in den letzten 1, 2 Jahren nochmal einfach die Leistungsreserven nochmal was rausgeholt aus der Ernährung, auf jeden Fall. Bin auch relativ viel vegetarisch unterwegs. Also ich esse relativ wenig Fleisch zum Beispiel. Und ja, dann im Uni-Alltag versuche ich habe eine Zeit lang mal vorgekocht immer. Das ist allerdings immer natürlich dann nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Inzwischen, ja, ich war jetzt öfters auch mal in der Mensa, wenn man da einfach das Richtige raussucht, kommen wir da, glaube ich, ganz gut durch.
Ja. Was hast du konkret da nochmal umgestellt, wenn du sagst, du hast da nochmal viel Potenzial rausgeholt?
Ja, auf jeden Fall, klar, Süßigkeiten, die natürlich ein bisschen reduzieren. Dann, wie gesagt, auch der Umstieg auf vegetarisch, beziehungsweise meine Freundin ist auch komplett vegan eigentlich unterwegs. Das habe ich einfach gemerkt, dass dann auch, ja, man ist einfach zum Beispiel im Training fitter. Der Magen schlägt dann nicht so. Wenn man jetzt zum Beispiel 15 Kilometer laufen geht, gibt es, glaube ich, viele, wo sich dann nach spätestens 8 Kilometer mal der Magen meldet, so, hey, können wir vielleicht eine schöne Klopause einlegen. Und das war jetzt bei mir schon tatsächlich sehr, sehr lang nicht mehr. Und ich glaube, ich habe da inzwischen auch eine gute, ja, einfach ein gutes Repertoire an Essen gefunden, die mir sehr gut tun. Ich esse viel, ja, einfach so simple Kohlenhydrate, Kartoffeln, Kichererbsen, dann nochmal Brokkoli, Gemüse einfach allgemein. funktioniert sehr gut.
Ja, aber du hast keinen strikten Ernährungsplan, dass du jetzt sagst, hey, ich darf jetzt aber nur irgendwie 275 Gramm Kartoffeln essen und dann keine Soße dazu, weil das ist irgendwie zu fetthaltig oder so. Ne? Das nicht.
Das auf jeden Fall nicht, nee. Ich glaube, es wird auch nicht gut gehen. Da schränkt man sich einfach zu sehr ein und das, ja.
Okay, also letzten Endes so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen, ne? Aber sich eben auch ab und zu mal was gönnen, zumindest Süßigkeiten, das du gesagt hast, so reduziert, aber gibt es auch mal eine Tafel Schokolade oder ein paar Gummibärchen oder was? Oder?
Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen häufiger, wie es eigentlich sein sollte, aber das gehört einfach dazu. Ich glaube, gerade als Läufer, wenn man sowieso dann so viel Kalorien über die Woche verteilt, da ist auf jeden Fall noch Platz dafür.
Ja. Okay, ist glaube ich auch ganz beruhigend, weil wie gesagt, da wird manchmal sehr viel Trubel gemacht. Ich musste gerade mal meine Kopfhörer hier abnehmen. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber nein, ich habe nichts gehört. Wunderbar, außer meinem Magen, der knurrt, wo wir hier gerade über das Essen reden. Ich hoffe, das kommt nicht ins Mikrofon. Aber heute Morgen einen Long Run gemacht. Jetzt bin ich immer noch weiter am Verbrennen, wie verrückt. Nein, könnte mir also gleich noch, nein, Süßigkeiten natürlich nicht, aber irgendwie was anderes Gesundes reinpfeifen. Okay, sehr geil. So, also Leute, ne? Ich glaube, Motivation, wie kriegt man alles unter einem Hut, ne, habt ihr mitgenommen. Ich glaube, Routinen helfen unglaublich weiter, ja, dass man damit weiterkommt. Dann beim Thema Ernährung, na klar, gesunder Menschenverstand, aber auch eine gewisse Portion Lockerheit, ne, hey, wenn man Studentenweltmeister werden kann, ne, und sich trotzdem Süßigkeiten gönnen kann und auch einigermaßen normal ist, dann glaube ich, braucht im Freizeitsportbereich jetzt keiner sich da, wer weiß was, für einen Riesenkopf machen. Du hast vorhin mal angesprochen, Gewicht hatten wir drüber geredet, du versuchst im Sommer oder wenn dann die Wettkämpfe näher kommen, tatsächlich noch mal so 1-2 Kilo runterzukommen. Machst du da deine spezielle Diät oder gehst du irgendwie mit einem Plastikanzug in die Sauna oder sowas, um da Gewicht zu verlieren?
Den Plastikanzug habe ich tatsächlich in Chengdu sehr häufig gesehen, allerdings bei den Taekwondo-Leuten.
Genau, deswegen komme ich drauf.
Das ist, glaube ich, gerade in den Kampfsportarten immer.
Boah, pervers.
Ja, das ist brutal. Zum Glück gibt es bei uns keine Gewichtsklassen. Nee, das ergibt sich einfach durchs Training natürlich, durch die einfach im Sommer. Ja, das habe ich jetzt über die Jahre einfach bemerkt, geht bei mir das Gewicht sowieso dann 2-3 Kilo runter. Und ja.
Okay.
Also keine spezielle Vorbereitung, sondern das kommt dann einfach mit dem Training.
Ja. Alles klar, auch das glaube ich wieder ganz, ganz gut zu wissen und eben sehr beruhigend auch wieder in vielen Fällen. Okay, Leute. FISU World University Games. Sag's noch mal, weil ich es so schön finde und es mir extra dreimal aufgeschrieben habe und dick unterstrichen habe. Lass uns mal gemeinsam nach Chengdu fahren, nach China zu deinem größten Erfolg. Wie war die Vorbereitung vorher? Wie hat das mit der Qualifikation hingehauen? Weil ich weiß, also bei uns zumindest damals, die Normen waren auch echt heftig. Ne? Das klingt immer so nach so einer Meisterschaft, von denen viele Leute gar nichts mitkriegen. Aber bei uns war so, ne, man musste sauschnell sein, wirklich sauschnell sein, um überhaupt mitfahren zu dürfen. Ne? Also ich habe es ein paar Mal so hingekriegt mit Ach und Krach, aber ein paar Mal bin ich auch krachend gescheitert, weil ich einfach zu lahm war. Nimm uns doch mal mit so ein bisschen auf die Reise, wie das im Vorfeld war und natürlich dann auch, wie es dann vor Ort war und ganz besonders natürlich auch, wie ist das Rennen dann abgelaufen und was war danach dann so los?
Ja, vielleicht war ganz am Anfang des Jahres haben wir gesehen, eben, dass es die FISU Games gibt. Haben dann natürlich auch mit der normalen Weltmeisterschaft ein bisschen jongliert, wo man sich vielleicht eher qualifizieren könnte. Und dann im Verlauf des Jahres haben wir dann die natürlich die deutschen Hochschulmeisterschaften, ist so der erste Step, sage ich mal, in die Richtung FISU Games. Da bin ich die 800 Meter gelaufen, weil es leider keine 3000 Hindernisse gab dort. Habe die zum Glück auch gewonnen. Ich denke mal, das war auch ein großer ausschlaggebender Punkt, der dann später zur Qualifikation geführt hat. Dann natürlich die Norm ist, glaube ich, 8:30 gewesen. Da war ich dann glücklicherweise knapp drunter zu dem Zeitpunkt. Und ja, hat natürlich immer dann auch national gesehen immer so 2-3 Konkurrenten, sage ich mal, die da immer noch in die engere Auswahl gefallen wären. Und dass dann letztendlich der ADH Nick Jäger und mich ausgesucht hat, ist natürlich, war letztendlich, hat man ja gesehen, die perfekte Entscheidung mit Platz 1 und 2. Ja, ich denke mal, da hat der ADH auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Die haben auch national sind die Normen relativ hoch in Deutschland. War zum Beispiel in anderen Ländern jetzt nicht so. Aber ich denke, das war trotzdem die richtige Entscheidung, das so zu machen.
Ja. Also bei uns war es tatsächlich damals so, es gab damals zu meiner Zeit immer so eine Weltmeisterschafts-A- und B-Norm. Die A-Norm war völlig utopisch und die B-Norm, das war meistens zeitgleich dann auch die Norm für diese Studentenweltmeisterschaften. Und wie gesagt, dadurch halt trotzdem immer noch sehr, sehr heftig. Ich sag mal, A-Norm bei dir für die Weltmeisterschaft wäre jetzt auch noch mal ein bisschen brutaler gewesen. Ne? Also 8:30 hast du, glaube ich, gerade erzählt, Universiade, Studentenweltmeisterschaften, FISU World University Games, 8:15, glaube ich, ne, für die richtige WM.
Ja.
Boah.
Ja, 8:25, glaube ich.
Ah, 8:25?
Für die WM jetzt und 8:15 okay, für die Olympischen Spiele dann.
Ja, okay.
Ja, genau.
Ja,
Ja,
genau.
das ist immer, man hat dann immer zig verschiedene Normen irgendwie im Kopf. Das ändert sich dann auch teilweise jedes Jahr.
Ja, und dann gibt es ja noch irgendwelche
Aber
Weltranglistenpunkte, bla bla bla, über die man auch noch irgendwie mit dabei sein kann und sowas.
das spielt inzwischen auch immer eine sehr große Rolle, ja.
Ja, da wird es immer wilder. Aber auf jeden Fall, ich sag mal, die Normen für diese World University Games sind krass hoch, aber die richtigen WM-Normen sind natürlich noch sehr viel höher. Und deswegen war das für mich damals halt auch so. Naja, WM hat dann halt nicht so ganz geklappt in vielen Fällen, aber eben diese Universiade damals noch, konnte ich damals dabei sein. Und das ist halt auch ein Riesending, ne? Die Teilnehmerzahlen, wirklich die ganze Welt ist mit dabei. Man kriegt in der Öffentlichkeit verdammt wenig davon mit. Es sei denn, naja, es gewinnt halt mal einer, so wie du, ne? Aber vor Ort ein Riesending. Also, du hast dich qualifiziert, du wurdest nominiert. Und dann ging es los mit Einkleidung, mit Hinfahrt und so. War die Aufregung riesig oder wie ging das dann ab?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwann einen Anruf bekommen vom Bundestrainer, der dann eben meinte, ich soll mich jetzt entscheiden, ob ich in Budapest bei der richtigen WM laufe oder bei den FISU Games.
Du hättest auch
Und da
in
habe ich dann auch
Budapest mit
recht
dabei sein
schnell.
dürfen. Nein.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht die Norm,
Ja.
aber man muss sich praktisch, das steht in der Ausschreibung drin, entscheiden, weil wenn man die FISU Games läuft, kann man nicht später dann noch die richtige WM laufen. Und da habe ich dann eben recht frühzeitig dann gesagt, nee, ich will einfach die FISU Games laufen. Das ist für mich ja, da sehe ich einfach größere Chancen und zu dem Zeitpunkt war das dann auch das, ja, einfach das Event, wo ich mich darauf vorbereitet habe. Und ja, dann geht's los mit Einkleidung und alles Mögliche, kommt ein riesen Paket nach Hause mit Koffer und Trikot und Poloshirt und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist einfach so der Moment, wo man dann merkt, oh, hey, das Training hat sich ein bisschen ausgezahlt und jetzt geht's dann langsam los. Und ja, ich wusste dann lange Zeit nicht, was mich da genau erwartet. Klar, man hat dann zum Beispiel gerade von Timo einiges schon gehört, wie es damals bei ihm in Taiwan war.
Timo Behnitz, Leute, exzellenter Mittelstreckenläufer. Mit dem bin ich auch noch gemeinsam unterwegs gewesen übrigens. Na, er war dann immer der kleine Junge und ich war schon der alte Grufti natürlich, ne? Aber mit dem habe ich auch noch ein paar Wettkämpfe zusammen bestritten. So, ja,
Genau,
sorry.
von dem habe ich natürlich schon einige Geschichten gehört und ja, letztendlich ging es dann am 26. Juli ab Frankfurt sind wir geflogen. War dann auch für mich das erste Mal wirklich international mit, ja, insgesamt waren es, glaube ich, 13 Stunden Flug. Das ist natürlich auch immer eine, ja, das muss man dann schon auch verkraften können.
Und
Aber wir sind dann auch
ganz
erst
normale
dann.
Holzklasse, ne? Mit 1,94, oder? Hast du
Genau,
irgendwie da
das.
Business Class, First Class, irgendwie was wegen langer
Nein, ich
Beine?
bin wirklich am Anschlag vorne. Also der nächste Sitz war direkt an meiner Kniescheibe und glaube ich
Scheiße.
dann im Flug habe ich mich irgendwo davor gehockt, ganz vorne in die. Wo es ein bisschen mehr ja, Beinfreiheit gab, wurde ich dann aber recht schnell wieder gebeten, mich nach hinten zu hocken.
Oh.
Ja, aber es ging irgendwie rum und die Beine waren ja dann recht frisch am Wettkampftag, deswegen
Er wird ja
war
auch
auch dann
rechtzeitig
natürlich
da.
der, ja, und der Vorbereitung dort, also das war wirklich, man kommt da in diesen Campus rein und gab zwei super Leichtathletikstadien direkt auf dem Campus mit nagelneuer Mondobahn und das war einfach, ja, ich denke, die Vorbereitung dort hat auch eine große Rolle gespielt, wie es dann am Wettkampftag ausgegangen ist. Und war ja auch nicht die, gerade was das Wetter zum Beispiel angeht, eine Herausforderung. Es ist dort deutlich wärmer wie bei uns und natürlich auch deutlich schwüler. Also wir hatten so die Tage vom Wettkampf eigentlich immer zwischen ja, 32 und 36 Grad. Dann gefühlt ist immer noch mal 2, 3 Grad wärmer. Und ja, das war auf jeden Fall nicht leicht, sich da auch im Training dann anzupassen, aber hat dann doch ganz gut hingehauen.
Ja, kann man so sagen.
Hat noch das große Glück, dass dann kurz vor unserem Wettkampf hat es angefangen zu regnen, deswegen ist es ein bisschen abgekühlt. Ja.
Ja, du hast gerade erzählt, dass man da auf den Campus kommt, liebe Leute. Ja, also World University Games ist halt anders als eine klassische Leichtathletikmeisterschaft. Ne? Du hast einfach halt wirklich ja alle Sportarten mit dabei. Ne? Also man kann sich das wirklich vorstellen wie Olympische Spiele im Kleinen. Ne? Es sind halt nur Studierende, Studenten dabei. Ja, aber dafür eben komplett durch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sportarten. Und das ist total geil. Ja, denn in ganz, ganz vielen Fällen, ihr habt bestimmt mal von dem Olympischen Dorf gehört und der Charakter und der Spirit des Olympischen Dorfes. Und das ist eben, ich weiß nicht, ich nehme an, bei euch war es jetzt genauso, ne? Zumindest bei mir drei, wie gesagt, drei Universitäten mitgemacht. Und es war auch so, immer in einem riesen Campus, oft dann auch irgendwelche Hochhäuser, wo man dann ganz normale Wohnungen hatte, die dann später halt irgendwie ganz normal weitervermietet wurden, aber jetzt waren halt einfach in allen Zimmern, auch im Wohnzimmer Betten, ne, und dann hast du da mit Leuten aus, meistens die Leichtathleten zusammen und die Schwimmer zusammen und so, aber man hat mit ganz, ganz vielen Sportlern dann da zusammen gewohnt, ne, die Deutschen hatten bei uns dann halt immer so ihren Block und nebenan waren dann, keine Ahnung, dann die Engländer und hier und da, und das ist natürlich eine mega Atmosphäre, zumal auch allen eigentlich bewusst war bei uns damals, ja, bei so richtigen Meisterschaften, da stehst du halt extrem unter Stress und da bist du wirklich, also ich zumindest, extrem unentspannt. Naja, Universiade, klar willst du performen, klar hast du Ehrgeiz, aber du weißt genau, das wird dein Leben, egal wie du da jetzt abschneidest, nicht wer weiß wie verändern. Für dich persönlich, ja, na klar, ne, wie gesagt, 2001, ne, 2003 war's, ich habe da gewonnen, ich feiere diesen Titel immer noch, total geil, aber ja, es hat nicht so viele Leute interessiert, zumindest nicht langfristig. Wie war das bei euch? Also auch riesen Campusgelände, wer waren eure Nachbarn, mit wem hast du wie gewohnt und so, wie lief das alles ab?
Ja, so in Deutschland ist echt relativ unbekannt, die FISU Games, in anderen Ländern ist das wirklich ein Riesending und ja. Ich glaube, viele haben so ein bisschen immer Richtung Mini-Olympia gesagt und so war es auf jeden Fall auch. Also der Spirit, wenn man da auf den Campus kommt, ist einfach unbeschreiblich. Ich meine, das ist das zweitgrößte Sportevent nach Olympia. Und da merkt man natürlich auch, dass die insgesamt 6.500 Athleten waren das. Alle auf einem kleinen Fleck dort. Das war einfach, ja, unbeschreiblich. Und auch wenn man dann so dicht mit allen zusammenwohnt, also wie du es beschrieben hast, da ist dann direkt gegenüber ist Brasilien, Südafrika und was weiß ich, Japan. Und man kommt dann einfach in Kontakt auch mit den ganzen Leuten, kann vielleicht auch mal sich ein bisschen austauschen. Hey, wie verläuft euer Studium? Wie war eure Vorbereitung für den Wettkampf und so? Und das ist einfach das, was die FISU Games vielleicht ein bisschen ausmacht. Und uns wurde auch direkt am ersten Tag gab es eine Ansprache von Norbert Stein, vom ADH-Chef. Das fand ich echt gut. Er hat direkt gesagt, bei uns steht der Spaß im Vordergrund. Ihr seid hier, weil ihr es euch verdient habt. Und ja, die Leistung kommt dann von ganz alleine. Und ich denke mal, das ist genau die richtige Art und Weise, da heranzugehen. Nicht wie jetzt ja, von anderen Verbänden vielleicht wirklich alles immer, du musst jetzt die Leistung bringen, du hast das und das im Training gebracht, das muss jetzt auch im Wettkampf funktionieren. War so gar nicht, also es war wirklich eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre, auch mit dem ganzen Betreuerteam rundherum, mit den Physios, war super entspannt und das, ja, war einfach ein Träumchen.
Ja. Wie sah es konkret mit den Zimmern aus zum Beispiel? Auch da denkt man ja jetzt Hochleistungssport, Leistungssport, ne, da hat jetzt irgendwie jeder sein Einzelzimmer, ne, und irgendwie Riesenhotel oder sowas. Ich weiß, bei uns gab es teilweise Viererzimmer mit Doppelstockbetten drin und sowas. Wie war das bei euch und wer war alles bei euch dann mit auf den Zimmern oder in den benachbarten Zimmern, wenn es auch so Wohnungen waren oder so?
Also bei uns waren es immer Zweierzimmer, war auch recht neu renoviert alles für die Studierenden vor Ort. Das heißt, es wurde jetzt nach den FISU Games dann auch wieder für die eben alles vorbereitet und da kommen jetzt dann die in den nächsten Wochen und Monaten wieder die Studenten rein. Ich war mit Louis Overbeck, dem 800 Meter deutschen Meister und dann auch Starter dort in Chengdu. Auf dem Zimmer war auch, ja, sehr entspannter Zimmerkollege, kann ich nur sagen, wir haben uns gut verstanden und ich denke, das hat auch, ja, man lernt eben da die Leute auch ein bisschen näher kennen. Direkt gegenüber war dann zum Beispiel noch Nick Jäger, der dann mit mir die Hindernis gerannt ist und ja, einfach so. Wenn man den Flur entlangläuft und praktisch rechts und links sind dann die ganzen Teilnehmer von verschiedenen Disziplinen, das ja, kommt man ein bisschen auch in Austausch, interessiert sich natürlich dann auch für die Events, was die laufen und ja, war ein schönes Erlebnis so.
Ja. Vorbereitung, wie lange hat das gedauert, bis du das Gefühl hattest, einigermaßen so an die Hitze angepasst zu sein? Weil gerade jetzt hier Sommer und sowas, ne, und heute Morgen habe ich auch wieder ganz schön geschwitzt und ich muss aber auch sagen, so wie du es beschrieben hast, das ist was ganz anderes, ob ich hier jetzt bei knapp 30 Grad laufen gehe oder eben mit entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit. Also gerade in China 2001, Universiade in Beijing, ne, war ich da unterwegs, das war die Hölle, ja, und danach waren wir in Südkorea 2003, Ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich konnte nichts mehr, ich habe mich K.O. gefühlt, ich war lahm, ich hatte Kopfschmerzen. Das kenne ich sonst nicht, aber da war es richtig, richtig ätzend. Wie hat sich das dargestellt für dich?
Ja, ich bin grundsätzlich eher so ein bisschen der Sommermensch, deswegen hat mir zumindest die Temperatur relativ wenig ausgemacht. Aber die Luftfeuchte, das war einfach was ganz anderes wie jetzt bei uns. Also wirklich, hier, wenn man in die Sauna reinkommt teilweise. Und ja, es hat einfach dann doch ganz gut funktioniert. Es gab teilweise Kältewäschen, die man sich überschneiden konnte und auch im Warm-up-Bereich gab es extra nochmal Eis und ganz viel zu trinken für die Athleten. Das war auf jeden Fall wichtig, denke ich, für die Leistung dann auch und ja.
Okay, habe ich gerade vergessen, aber von wegen irgendwie gemeinsames Leben im Dorf und sowas, was mich damals total fasziniert hat, war auch immer so diese Mensa-Geschichte, ne? Dass es da also quasi rund um die Uhr irgendwie was zu essen gab, teilweise auch irgendwie wirklich abenteuerlichste Gerichte, ne? Und jetzt wart ihr ja in China unterwegs, da denkt natürlich jeder daran, dass sie da irgendwie den ganzen Tag Schlangen und Schildkröten essen und so. Und außerdem fand ich es natürlich geil, weil die Mensa ist natürlich dann auch der große Kontaktraum, wo dann alle zusammenkommen, wo man eben die anderen Nationen dann sieht, alle natürlich so auch in den meisten Fällen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir sind im Prinzip den ganzen Tag in unserer Nationalmannschaftskleidung dann auch rumgerannt. Ne, und das ist natürlich auch ein geiler Anblick und du kannst die Leute direkt sortieren und siehst dann hier, ja klar, irgendwie Brasilien ist irgendwie jetzt spannender als vielleicht die Niederlande oder sowas, die man auch sonst schon mal irgendwo trifft. Ne, wie war das? Ging es da auch so richtig ab dann?
Ja, so eine Mensa gab es immer eine riesen Auswahl. Da hatte ich wirklich im Voraus auch ein bisschen Angst, weil ich ja doch sehr, sehr wählerisch bin, was dann das Essen angeht. Und wir hatten dann immer fünf, sechs verschiedene Küchen, international, asiatisch, mediterran und wirklich viel Auswahl auf jeden Fall. Man hat immer was gefunden. Und ja, was das Outfit angeht, wir hatten immer so ein Shirt of the Day, hieß es, weil man ganz cool hieß dann morgens, hey, heute ist Shirt blau, morgen ist Shirt rot und so. Und
Geil.
war immer cool, wenn man dann so alle praktisch in derselben Einkleidung da dann in die Mensa einläuft. Und ja, man dann natürlich auch vor Ort dann immer sich wirklich irgendwie einen Tisch suchen können und hat dann immer neben sich dann immer unterschiedliche Nationen gehabt. Das war auf jeden Fall, ja, sehr cool.
Ja, spannend. Universiade, Studentenweltmeisterschaften in China. Bei China haben wir ja nun einfach irgendwie wirklich mittlerweile gewisse Vorurteile, so von wegen Überwachungsstaat und an jeder Stelle wird man irgendwie beobachtet und so. Und ich weiß, dass das damals bei uns auch schon so war, wenn wir joggen gegangen sind, ne, also quasi ums olympische oder Studentenweltmeisterschaftsdorf, was auch immer, wie man das genannt hat. Drumrum konnte man ganz gut laufen, aber in China war das echt heftig. Da rannten dann immer so auffällig unauffällige Gestalten schon rum. Ich weiß nicht, ob das einfach Sicherheitsteams waren oder ob das wirklich Geheimdienst war oder sowas. Aber das war, wie gesagt, 2001. Und da hatten wir schon das Gefühl, okay, ne? Hier wird in vielen Fällen wirklich sehr drauf geachtet, was man macht. Auf der anderen Seite war es dann wieder sehr seltsam, ne? Also meine damalige Freundin, heutige Frau, war auch mit dabei, ne? Die wurde dann zwischendurch auch ins Taxi gesetzt, weil die irgendwie ganz weit weg irgendwie gewohnt hat und dann da immer noch irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Taxi hinfahren musste und die Taxifahrer haben sich jedes Mal verfahren, ne? Also die konnte sich schon irgendwie unbeobachtet da bewegen. War nicht so geil, weil manchmal, wie gesagt, war sie dann auch irgendwie auf einmal weg, und wusste selber nicht mehr, wo sie war. Aber da habe ich jetzt gehört, das muss auch noch mal kräftig angezogen haben. Hat sich das irgendwie, hat man das gemerkt? Hat man sich da vielleicht auch manchmal unwohl gefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Also unwohl jetzt nicht unbedingt, aber wenn man dort ankommt, wirklich an jeder Straßenecke gibt es mindestens fünf Kameras, die in unterschiedliche Richtungen eben zeigen. Und ja, es ist, glaube ich, relativ sicher dort. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass eben durch die viele Überwachung fühlen sich auch die Menschen auf der Straße, glaube ich, relativ ja, einfach sicher und gut beschützt. Aber man hat natürlich absolut keine Privatsphäre. Es wurde dann auch im Voraus von der ADR wurden wir darauf hingewiesen, dass wir uns eben fürs Handy, VPN und alles Mögliche einrichten sollen, dass wir da zumindest nach außen dann eine sichere, stabile Verbindung haben. War dann vor Ort erstaunlich einfach. Also es hat gut funktioniert. Man konnte auch teilweise dann über WhatsApp zum Beispiel telefonieren mit der Familie daheim. Und ja, allgemein so in der Innenstadt waren wir natürlich auch dann mal 2, 3 Tage. Das waren alle sehr, sehr freundlich. Wirklich, eigentlich, man hat sich sehr willkommen gefühlt. Und was so die Sicherheit angeht, im Campus war natürlich, gab es dann einige Sicherheitskräfte, aber drumherum war dann ein großer Zaun, der natürlich 24/7 bewacht wurde. Also ja, war immer ganz gut aufgehoben.
Ja, habt ihr dann, also ich sag mal, vor dem Wettkampf macht man ja sowas dann nicht, ne? Da konzentriert man sich ja meistens und macht und tut. Aber nach dem Wettkampf hattest du die Chance dann eben auch noch so ein bisschen, hast gerade erzählt, zumindest mal irgendwie ein, zwei Mal in die City zu gehen und dir ein bisschen was anzugucken?
Ja, wie du es gesagt hast, wenn man natürlich so weit weg zum Wettkampf fährt, ist natürlich, man will immer die Stadt sehen. Vorm Wettkampf geht es natürlich relativ schlecht. Ich habe mich dann auch wirklich zurückgehalten und bin eher auf dem Zimmer geblieben. Dann nach dem Wettkampf hatte ich dann zum Glück noch 3, 4 Tage, wo ich wirklich dann auch mal in die Stadt reingefahren bin und dort die, ja, lokalen Shops mal angeschaut habe oder auch gab dann so eine Busführung. Das war, hat man auf jeden Fall noch ein bisschen was von der Stadt gesehen.
Ja, und warst du dann auch so ein bisschen der Star noch? Weil, also ich erinnere mich auch da wieder dran, ich komme immer mit den alten Geschichten um die Ecke, sorry, aber es hat mich damals eben total beeindruckt. Also 2001, das war ganz witzig, ne? Also wir als irgendwie Europäer, ne, die Langnasen da, wir waren wirklich was Besonderes, was Exotisches da, ne? Die Leute haben einen angeguckt und haben dann Fotos mit uns gemacht, mit unseren Klamotten und unserer Akkreditierung, ne, für diese Weltmeisterschaften und sowas. Da kam man sich schon irgendwie auch wirklich was ganz Besonderes vor. War das jetzt immer noch so? Und Chengdu, ich kann es auch überhaupt nicht einsortieren. Was ist denn das überhaupt für eine Stadt in der, was für eine Größenordnung und so? Ich meine, es sind ja irgendwie alles Millionenstädte, hat man das Gefühl in China, aber kannst du da noch ein bisschen so Eindrücke schildern?
Ja, Chengdu ist auf jeden Fall eine der größeren Städte. Ich glaube, 22 Millionen Einwohner. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer, wenn
Genau.
man es jetzt mal mit Berlin oder sonst was vergleicht. Und auch ich habe glaube in meinem Leben noch nie so viele Bilder was heißt Fans nicht, aber eben mit den ganzen Volunteers da vor Ort natürlich und dann auch mit den Einheimischen gemacht. Das fällt natürlich auf, wenn man einerseits recht groß ist. Da kommen sie immer relativ gerne her. Oder auch zum Beispiel wir hatten einige Mädels dabei. Blonde Haare sind immer sehr. Das sticht natürlich raus dann aus der Menge und das ist dann immer ein sehr beliebtes Motiv für die. Ja.
Also tatsächlich hat sich nicht so viel verändert in dem Falle. Sehr witzig. Und dann jetzt nochmal, ne? Also von wegen, wir kommen da gleich noch zum ADH-Hochschullauf, ja, und wir haben da noch ein paar andere Themen hier auf dem Schirm. Aber du hast auch gesagt, ne, du hast nachher noch Training. Von daher ganz so lange, wie ich das manchmal mache, darf ich heute leider auch wieder nicht quatschen. Ganz besonders, und du hast es gerade auch schon gesagt, ja, Spaß darf auch ein bisschen im Vordergrund stellen. Ganz besonders erinnere ich mich ja auch daran, dass wirklich da teilweise echt die Party abging. Also manchmal schon vorher und ich war dann immer der Langweiler, ne? Also die Stabhochspringer zum Beispiel, die haben vor ihren Wettkämpfen da schon, ne, die Kuh fliegen lassen, wie man so schön sagt, und da Halligalli gemacht. Und ich habe immer nur gedacht, was ist denn hier los? Ne? Ich war da also mal mit ein paar Stabhochspringern auf dem Zimmer, die dann irgendwie mitten in der Nacht dann da immer auftauchten. Ich dachte immer so, Alter, ihr habt doch euren Wettkampf noch. Ne? Aber als Langstreckler immer so Fokus, 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 früh ins Bett gehen, früh ins Bett gehen, früh ins Bett gehen, total, ne, der Oberlangweiler. Aber wenn dann die Wettkämpfe vorbei waren, muss ich sagen, war ich auch das ein oder andere Mal aus. Und ich fand das sehr schön. Ich weiß nicht mehr genau, bei welcher. Ne? Wie gesagt, es waren einmal Beijing, China, einmal Daegu, Südkorea, einmal Izmir, Türkei, wo ich mit dabei war. Und mindestens bei einer Meisterschaft haben die vorher einfach mal direkt Kondome verteilt, weil sie auch gesagt haben, ihr seid alle zum Spaß hier und sowas. Was ging bei euch ab? Zumal du ja auch besonderen Grund hattest, dann irgendwie zu feiern nach diesem geilen Rennen.
Also guter Stichpunkt Kondome, wenn man unten in die Eingangshalle reingekommen ist, stand direkt ein riesen Aufsteller und stand dann for free dran. Sonst natürlich, ja, am Wettkampftag, also ich bin am Donnerstag, war mein Finale und da war leider, ging nicht mal so viel, weil es ist einfach, ich war ziemlich platt und hatte dann auch noch Dopingkontrolle, das hat sich dann bis spät in die Nacht gezogen. Aber am Tag drauf war ich dann natürlich ordentlich feiern und auch, ja, wenn dann natürlich, die Mädels waren dann auch fertig mit ihren Wettkämpfen und da konnte man dann auf jeden Fall nochmal schön in die Innenstadt fahren, da die regionalen Clubs austesten. Und ja, die Chinesen wissen auf jeden Fall auch, wie man gut feiern kann.
Sehr geil. Wart ihr denn überall
Ja, dann.
VIPs und seid überall umsonst reingekommen mit eurer Akkreditierung?
Man ist tatsächlich mit der Akkreditierung konnte man natürlich erstens überall in jede Bus, Bahn und so kostenlos rumfahren. Und das ja, kam natürlich in der Stadt, ist dann auch aufgefallen. Die wussten dann natürlich auch, was abgeht. Und ja, war auf jeden Fall ein guter Eintritt. Wie sagt man? Also, wenn man praktisch die Akkreditierung mit der schon mal überall reingekommen ist.
Ja, geil. Bester
Und
Türöffner.
ja, ich hatte dann natürlich immer, Louis Overbeck war ja bei mir auf dem Zimmer, der ist dann erst Freitag, Samstag und Sonntag 3x800 gelaufen. Deswegen tat es mir immer ein bisschen leid, wenn ich spät nachts heimgekommen bin und ihn dann irgendwann um 2 aufgeweckt habe. Aber ja, ich denke, das gehört dazu und er hat es ja dann doch ganz gut weggesteckt, glaube ich.
Okay. Also auch da kann man einiges machen. Warst du dann tatsächlich auch nur mit Leichtathletinnen und Leichtathleten unterwegs oder war das dann auch sportartenübergreifend?
Man hat sie natürlich in der Stadt dann, war wirklich alles, was so an Athleten da war, eigentlich in denselben 4, 5 verschiedenen Clubs. Aber ich war jetzt eigentlich mit einer relativ, ja, so mit 3, 4 Leuten dann immer in einer kleineren Gruppe unterwegs halt direkt.
Ja. Und hattest du auch Zeit, dir mal andere Sportarten anzuschauen? Weil das war tatsächlich was ich auch damals sehr genossen habe. Ne? Als Leichtathlet, wie gesagt, ne, man hat da seine Europameisterschaften, seine Weltmeisterschaften. Klar, guckt man sich auch mal Kugelstoßen, Speerwerfen, sonst was an. Ja, aber die ganzen anderen Sportarten, die kenne ich oft genug auch nur aus dem Fernsehen. Ne? Und da bei diesen Meisterschaften war ich dann wirklich mal beim Windsurfen zugucken. Ich war mal beim Ringen. Ich war mal beim, ich weiß gar nicht, glaube Bogenschießen oder sowas mit dabei. Ne? So richtig witzig. Hast du da auch die Chance dazu?
Das war echt leider ein Punkt, wo ich sagen musste, es war ein bisschen schlecht dort. Die Sportstätten waren sehr, sehr weit auseinander. Also ich bin zum Beispiel auch vom Campus aus immer eine Stunde zum Stadion gefahren und dann gab es immer nur ein Shuttle, das praktisch immer zum Stadion und dann aber wieder zurück zum Campus und nicht zwischen den Sportstätten hin und her gefahren ist. Deswegen war das natürlich dann immer mit, ja, einiger Reisezeit dann auch verbunden. Deswegen habe ich persönlich jetzt leider nur die Leichtathletik-Wettkämpfe gesehen. Klar war ich dann nach meinem Lauf dann auch noch so im Stadion, habe dann bei Luis zugeschaut oder jetzt auch beim Hindernis oder 1500 vor dem Endlauf. Und ja, ich hätte gerne noch viele andere Sportarten gesehen, die, ich weiß nicht, ich glaube, einige, mit denen ich da unterwegs war, sind dann zum Beispiel zum Volleyball gegangen. Das war, glaube ich, ein sehr großes Highlight. Habe ich dann, weil es am Tag vor meinem Wettkampf war, leider weggelassen.
Klar.
Aber ja, man merkt auf jeden Fall trotzdem, auf dem Campus laufen dann die verschiedenen Sportarten rum. Das ist trotzdem immer cool zu sehen, wie die sich halt vorbereiten auf ihren Wettkampf. Das, ja, hat dann zum Beispiel auch, das ist nur ein Ding, was ich eigentlich noch erwähnen wollte. Ich hatte ein cooles Wiedersehen mit einem, mit dem war ich im Kindergarten, mit Leon Schandl. Und haben uns dann wirklich eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und jetzt auf einmal haben wir uns in Chengdu wieder getroffen, weil er
Nein.
Ruderer war und im Ruderachter praktisch dort angetreten ist. Haben auch einen zweiten Platz gemacht. Und ja, das war einfach sehr, sehr cool, dass halt so der Sport einen dann wieder verbindet gewissermaßen.
Ja, geil. Am anderen Ende der Welt trifft
Ja.
man sich wieder, nicht schlecht.
Ja, also wir hatten zwischendurch wirklich 20 Jahre eigentlich praktisch keinen Kontakt. Unsere Mütter waren noch ein bisschen immer in Verbindung, haben sich über ihre Söhne ausgetauscht. So, hey, der war jetzt deutscher Meister und hier gab es das und das zu feiern. Aber wir sind dann auf Zufall irgendwie durch die Meldeliste hat man dann gesehen, dass wir jetzt beide in Chengdu sind. Und ja, das war echt cool.
Cool. Ja. Ach Mann, diese internationalen Geschichten finde ich einfach mega geil. Also so dieses Flair, das man da irgendwie erlebt und die Leute, die man irgendwie trifft. Und ich weiß auch, wir sind dann manchmal auch einfach da durchs Athletenvillage gegangen und haben dann einfach mal geguckt, so von der Statur her, ne, was machen die Leute wohl vielleicht für eine Sportart? Und oft sah man das dann auf den Akkreditierungen. Ne? Das heißt, erstmal gucken und dann vielleicht auch mal neugierig auf die Akkreditierung. Ne? Diese Kerzchen. Habt ihr auch dann immer diese Hundemarke quasi vor der Brust gehabt oder funktioniert das heute
Ja,
digital?
also die muss man überall tragen und das wurde uns auch gesagt, wenn man die verliert, ist man praktisch aufgeschmissen. Deswegen selbst bei jedem Dauerlauf überall beim Training im Stadion hatten wir die auf jeden Fall um den Hals hängen. Aber natürlich, man sieht dann immer, wer da praktisch einem gegenübersteht, welche Nation und so. Das ist eigentlich auch immer ganz, ganz interessant. Und dann zum Beispiel im Stadion, das sind einfach die Geschichten, wie wir vorher schon angesprochen haben, wenn die mit ihren Schwitzanzügen, zum Beispiel die ganzen Kampfsportler dann bei 35 Grad in der Sonne joggen. Und man selber hockt wirklich nur absolut in Split-Shorts, ohne T-Shirt, nix, irgendwo im Schatten und schwitzt sich da einen ab. Das, ja, sind einfach so die Erlebnisse, die man da im Campus dann sieht.
Ja, das finde ich immer total geil, dass man wirklich so, ne, man denkt ja irgendwie, man hat voll einen an der Waffel bei dem, was man da macht, ne, mit seinem Sport und dann guckst du da rum und siehst andere, die sind einfach noch viel bekloppter und sowas. Ne,
Ja,
das
der
ist
dann
super geil.
durch die Sonne in Regenjacke und Jogginghose,
Ah.
langer Jogginghose da
Ja,
durchjoggt, ja.
total geil. Oder irgendwie an der, ich weiß gar nicht, am Sicherheitscheck oder sowas, ne? Wenn gerade dann die Bogenschützen da unterwegs waren, ne? Und dann da immer jedes Mal rausgewunken wurden. Und wir haben immer nur gedacht, so, oh, gut, dass wir nur unsere Spikes dabei haben. Das fand ich echt
Ja.
immer super, super lustig. Da geht schon einiges ab. Dein Rennen. Dein Rennen, da sind wir jetzt noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Aber ne, wie gesagt, ich wollte ja gleich auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wo finden zum Beispiel die nächsten World University Games statt? Haha, zufälligerweise Region Rhein-Ruhr. Da erzählen wir gleich noch. Und wir wollen auch noch auf den ADH-Hochschullauf eingehen. Aber vorher bitte noch einmal aus der Perspektive eines Weltmeisters, aus der ganz frischen Perspektive eines Weltmeisters, dein Rennen. Wie war das im Callroom? Wie war das auf der Bahn? Wie war das, als du nach vorne gegangen bist? Und wie war das im Ziel?
Ja, ich beschreibe jetzt einfach mal nur den Finallauf. Der Vorlauf war ja eher Formsache, weil da sind nur die letzten zwei rausgeflogen. Deswegen kann man das eigentlich getrost überspringen. Ja, das Finale, also pff, was soll ich sagen, im Callroom war natürlich mal erstmal noch eine Bombenstimmung. Das ist einfach, ja, jeder ist angespannt, aber sobald man dann ins Stadion reinläuft, ist so, kommt einfach die Atmosphäre von außen. Da waren, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 20, 30.000 Zuschauer im Stadion. Und so dieser erste Moment, wenn man vorgestellt wird und reinläuft, das ist einfach, ja, da fällt dann alle Anspannung irgendwie ab. Also war zumindest bei mir so. Und man freut sich dann einfach, dass es in 3, 4 Minuten dann losgeht. Und ja, dann kommt man rein, macht nochmal vielleicht ein, zwei Überquerungen über diese Hindernisse. Und dann geht es eigentlich schon immer an die Aufstellung. War dann bei uns relativ langsam das Rennen am Anfang. Also der erste Kilometer war, glaube ich, 2,56, was für Hindernis eigentlich ein, ja, okayes Tempo ist, da kann jeder mitgehen. Dann der zweite Kilometer war auch schon, ja, eigentlich noch relativ locker, sind dann auch bei, glaube, circa 6 Minuten durchgegangen, 2000. Das ist echt ein, ja, auch noch recht entspannt. Und dann wusste ich schon, okay, jetzt wird es hinten raus, wird die Post abgehen. Da muss ich mich gut positionieren. Und da hat dann vielleicht auch ein bisschen so generell die langjährige Lauferfahrung, was Meisterschaftsrennen und taktische Rennen angeht, vielleicht eine Rolle gespielt und habe mich dann versucht, gut zu positionieren vorne. War dann auch, ja, nachdem der Franzose das Tempo ein bisschen verschärft hat, eigentlich ganz gut immer in Schlagweite. Und ja, letzte Runde war brutal, brutal schnell auch mit 61 Sekunden. Das war einfach, ja, da kam dann vielleicht der Mittelstreckenanteil bei mir zum Tragen. Also durch die 800, 1500 Vorleistung habe ich da einfach, glaube ich, eine sehr gute Grundschnelligkeit, die ich dann auf der letzten Runde ausspielen konnte. Und ja, war dann taktisch ein bisschen, ja, was soll ich sagen, nicht optimal, würde ich sagen. Ich war bei 300 Metern, war ich ja dann, also 300 Meter vom Ziel, war ich ja schon vorne, weil da eben eine Lücke aufgegangen ist bei dem Algerier.
Ja.
Bin ich am Hindernis vorbeigewitscht. Und eigentlich, wenn man 300 Meter vom Ziel vorne ist, ist es sau, sau
Bleibt
schwierig.
man
Das
vorne.
kann ich, glaube ich, ja, das kann ich, glaube ich, nur bestätigen. Aber man muss einfach alles geben, um vorne zu
Klar.
bleiben. Es funktioniert sehr häufig nicht. Also man wird dann meistens nochmal doch irgendwo übersportet, weil halt sich da hinten praktisch eine Traube bildet, die alle dann nochmal auf der Zielgeraden vorbeigehen wollen. Aber ja, in dem Moment wusste ich, okay, jetzt darf es nicht verkacken, jetzt kommen noch drei Hindernisse oder zwei Hindernisse, ein Wassergraben. Und habe ich mal so langsam das Tempo ein bisschen gesteigert natürlich auf der Gegengeraden. Bin dann auf den Wassergraben zugelaufen. Der hat echt super funktioniert. Hatte ich echt Glück. Das war auch in der Vorbereitung nicht immer so ein Ding. Der Wassergraben hatte ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, auch weil die, glaube ich, ja vom Abstand immer unterschiedlich stehen können. Da gibt es nicht so genaue Vorschriften. Und da hatte ich im Vorlauf, hatte ich den auch wirklich fünfmal, glaube ich, nicht gut getroffen. Aber im Finale hat zum Glück alles top funktioniert. Und dann biegst halt so auf die Zielgerade ein und dann kommt nochmal das letzte Hindernis. Und ja, ich habe mich dann, ich glaube, wer das Video gesehen hat, ich habe mich auf der Zielgerade dreimal umgeschaut. Ist natürlich,
Genau das,
das
was man nicht tun sollte. Ja.
gehört sich eigentlich gar nicht als
Damit
Läufer.
motiviert
Das
man die
sagt jeder
Gegner. Ganz
Trainer,
toll.
dreh dich bitte nicht um. Aber in dem Moment war mir das einfach egal. Ich wollte sicher gehen, dass halt niemand mehr kommt, weil ich konnte auch in dem Moment einfach nicht genau glauben, dass da jetzt niemand mehr kommt. Also die hatten ja dann ja 1, 2 Sekunden Abstand. Und dann habe ich wirklich so erst 10, 15 Meter vom Ziel habe ich realisiert, okay, ich gewinne das Ding jetzt gerade. Und ja, ich glaube, das Zieleinlaufbild habe ich mir auch einfach nur an den Kopf gefasst und ich konnte es einfach nicht glauben, dass halt so das, was man sich immer vorgestellt hat, der große Traum da eben dann doch funktioniert hat. Und ja, das war einfach, ich habe dann auch im Ziel erstmal, weiß nicht, gefühlt 5 Minuten gebraucht, um das so mal kurz zu verarbeiten, zu realisieren und dann wieder ein bisschen, ja, auf den Boden zu kommen.
Ja, mega geil, ey. Das sind so Momente, die bleiben einem einfach für immer und ewig. Und gerade über die Hindernisse, ne, da kann ja so viel passieren, auch auf den letzten Metern, dass man eben wirklich diesen Balken nicht richtig optimal trifft, dass man irgendwie noch mal ein ganz bisschen hängen bleibt. Das, ne, also wenn du vorne bist, ja, es ist heftig, weil die anderen jagen dich. Aber dafür kannst du ja vielleicht noch ein bisschen freier auch laufen. Trotzdem braucht dich einer ja nur ein ganz bisschen zu touchieren. Und schon ist da Ende im Gelände und du liegst auf der Fresse. Ne? Und wenn man dann tatsächlich das so hinbekommt und dann da als Erster über die Ziellinie rennt, Wahnsinn, total geil. Und das auch, ja, für einen selber zählt das eigene Ding, ne? Ist ganz klar. Ja, man ist da mega in der Euphorie und geht da total steil. Aber hast du auch mitgekriegt, dass ihr tatsächlich mit dem Nick zusammen da einen Doppelsieg gelandet habt? Hast du das realisiert?
Ja, ich habe, glaube, seinen Zieleinlauf habe ich irgendwie mehr sogar realisiert wie meinen eigenen. Also ich habe mich dann super gefreut für ihn, weil es halt auch, ja, ich meine, wir verstehen uns gut und kennen uns jetzt auch schon eine Weile, gerade durch die Hindernisse eben. Und ja, dass wir da 1 und 2 holen, ist einfach Bombe. Also besser hätte es nicht funktionieren können. Und ja, war eine super Leistung auch von ihm auf jeden Fall.
Ja, geiles Ding. Also dieser Doppelpack da, das war der Oberhammer. Und wie ging es dann weiter? Du hast gerade schon erzählt, dann war irgendwie erstmal Dopingkontrolle. Das heißt wahrscheinlich irgendwie nichts mit irgendwie groß auslaufen und erstmal feiern, sondern dann kommen da die Herren und Damen und sagen, sie bleiben jetzt hier und rennen mir nicht weg. Ich muss sie jetzt beobachten. Ja, also das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen doof. Durftest du denn zumindest irgendwie, ich weiß nicht, eine Ehrenrunde laufen oder sowas? Oder war dann irgendwie auch nichts mit?
Ja, ich wollte eigentlich eine Ehrenrunde drehen, das habe ich mir im Voraus so ein bisschen vorgenommen gehabt. Wenn ich gewinne, dann auf jeden Fall eine Ehrenrunde. Das muss einfach bei so vielen Zuschauern, macht es natürlich auch
Auf
Spaß,
jeden
dann
Fall.
ganz, muss man ganz klar sagen. Ich wurde dann aber schon 50 Meter nach dem Ziel ausgebremst von Security. Ja, war leider so, aber ich denke mal, damit konnte ich dann leben. Und dann ging es relativ schnell schon so, kam halt der Herr mit dem von der NADA oder von der WADA daneben in dem Fall. Und dann ging es eben zur Dopingkontrolle.
Welt-Anti-Doping-Agentur, Leute, ne? WADA, Welt-Anti-Doping-Agentur. Das sind die, die einen dann immer so weltweit dann auch verfolgen, ganz gerne mal, ja. Sorry.
Genau. Ja, und war auch trotzdem ein cooles Erlebnis, weil dann kommen wir eben in diesen Raum und da war dann, glaube ich, die, ich weiß gar nicht, welche Disziplin das war. Auf jeden Fall kommen dann praktisch alle ersten Plätze in diesen Raum rein, warten dann, wer zuerst pinkeln kann. Und das natürlich dann auch immer eine lustige Erfahrung.
Ja, das kann auch immer sehr spannend sein, wenn man da mit den anderen ins Gespräch kommt und jeder so, boah, ich möchte doch jetzt eigentlich gar nicht hier sein, sondern ich möchte doch jetzt hier feiern mit meinen Freunden und da irgendwie draußen Alarm machen und dann sitzt du da und kannst nicht, weil man ist ja auch ein bisschen ausgetrocknet, gerade wenn man eben eine Langstrecke hinter sich hat, ne? Oh, wie lange hast du gebraucht?
Das ist schon mal das Ding, gerade eine Stunde ungefähr, also das ging tatsächlich noch für meine Verhältnisse. Das ist immer, je länger die Strecke, die man läuft und je wärmer es ist, desto länger dauert es dann. Ich hatte auch schon teilweise in Wetzlar damals 2019, als ich die 5000 gewonnen habe, saß ich wirklich 3 Stunden einfach in diesem Raum und konnte nicht pinkeln, weil der Körper ist halt wie ein Schwamm davor oder einfach nach dem Rennen und ja, alles was man trinkt geht erstmal schön in die Muskulatur und den Körper rein, aber dort ging es relativ schnell zum Glück.
Okay, aber dann keine Ehrenrunde, stattdessen Dopingkontrolle und dann irgendwann nach Hause gekommen und da war dann irgendwie tote Hose, weil du warst viel zu spät dran. War sowas nämlich bei mir damals.
Ja, es war noch vereinzelt welche in dem Gebäude dann noch wachte, die haben mir dann noch direkt gratuliert und es war halt auch cool, da zurückzukommen mit Nick zusammen und so ein bisschen bejubelt zu werden. Das ja.
Okay. Hat einfach auch Spaß gemacht. Hat Nick auf dich gewartet oder musste der auch zur Kontrolle?
Der war bei der Siegerehrung dann auf jeden Fall noch.
Ah, das war am selben Tag noch Siegerehrung.
Ja.
Ah, geil, okay, das ist natürlich auch Hammer. Wie war denn das? Ja. Waren da noch Leute im Stadion oder war das so? Also oft ist es ja leider so, Siegerehrung ist dann so spät, dann ist die Hälfte schon zu Hause und dann stehst du da so ein bisschen einsam, aber.
Es hat sich schon ein bisschen geleert gehabt, aber es waren auf jeden Fall trotzdem noch einige Leute da und es wurde dann nicht die Nationalhymne, sondern die FISU-Hymne gespielt bei jedem. Fand ich auch eine ganz coole Geste, dass halt so für jeden das Gleiche gespielt wird. Und ja, dann steht man oben, was davor auch eine DIN A4-Seite erstmal mit Anweisungen bekommen, was man jetzt genau machen darf und was nicht, wie man jetzt auf das Podest laufen soll.
Keine politischen Gesten, bitte.
Absolut nicht, nee. Und ja, halt wirklich, was da genau Schritt für Schritt abläuft. Und dann, ich weiß schon, ich wollte eigentlich schon zu dem Japaner und zu Nick sagen, komm, wir machen jetzt ein Gruppenbild, steht alle hier oben auf die 1. Und dann haben wir uns erst noch umdrehen müssen. Dann kam natürlich die Fahnenzeremonie und die Hymne noch. Und ja, das war einfach auch, man steht dann nun, weiß nicht, wie lange geht die Hymne, 2 Minuten oder so. Da steht man da und geht dann vielleicht auch nochmal das ganze Rennen so ein bisschen im Kopf durch und ja, in dem Moment realisiert man dann, was man gerade geleistet hat.
Ja, Hammer. Hast du geheult oder wie war das so von den Gefühlen her?
Also, ich glaube, man hat es im Fernsehen, haben zumindest meine Freunde und so, die haben gemeint, dass es so aussah, als hätte ich mir die Tränen verdrückt. Es war schon ein sehr emotionaler Moment, muss man sagen.
Ah, geil, ey, wenn da so die Fahne hochgeht und so, ne, und Alter, ne, da hat man ja schon diese Unsicherheiten vorher und was man alles investiert hat, worauf man verzichtet hat und so, ne, und dann haut's einmal hin an so einem Tag und dann stehst du da ganz oben. Mega geil, mega geil. Mich hat damals, aber dafür wirst du zu jung sein, mich hat damals sehr irritiert. Ich kannte es dann schon, aber in dem Moment musste ich natürlich trotzdem wieder lachen. Es gab mal vor zig Jahren so eine Werbung im Fernsehen von Behrensen. Behrensen ist so Schnaps, Korn und solche Geschichten, ne? Komm zu uns, komm's raus aufs Land, hier wird Behrensen gebrannt. Und die Melodie von diesem Behrensen-Song, die war original, also ich würde sagen zu 90% identisch mit dieser Universiade FISU sonst was Hymne. Das heißt, die haben jedes Mal Schnapswerbung gespielt, wenn da jemand auf dem Siegertreppchen war. Aber die Assoziation hast du da wahrscheinlich nicht, ne? Also,
das hatte ich jetzt nicht im Hinterkopf, ne?
War bei uns damals ziemlich gut, muss ich sagen. Also wir haben immer gefeiert, wenn da die Behrensen-Werbung lief bei quasi jeder Siegerehrung. Fand ich auch sehr schön. Also es kommt ganz viele Erinnerungen hoch, ja. Und bei uns war es tatsächlich, glaube ich, so, dass einfach kein Mensch mehr im Stadion war. Ich habe gedacht, jetzt hier der große Moment, aber es war einfach 10.000 Meter sowieso immer die allerletzte Disziplin und bis zur Siegerehrung dann noch später, da war kein Mensch mehr da. Naja, okay, ich fand es trotzdem ganz geil so. Ja, aber war geil und dann ja, kommst du zurück ins Dorf und dann gut, alle gepennt, das ist natürlich dann doof, aber so die nächsten Tage waren dann schon auch cool, oder? Was du dann an Anrufen gekriegt hast von zu Hause und irgendwie Nachrichten und so und dann schaust du ja doch mal irgendwie ins Internet, was wo irgendwie wie geschrieben wird und sowas. War heftig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also mach dann gerade am Handy manchmal immer Flugmodus vorm Rennen rein, bevor ich da in den Callroom gehe. Und sobald es dann wieder anmacht, ist wirklich explodiert. Kam 3 Minuten lang nur dünn, 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 eine Nachricht nach der anderen. Und ja, es war einfach, glaube ich, ist ja, medial auch ganz gut rumgegangen so.
Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig geiles Ding, ja. Und klar, jetzt natürlich mittlerweile Weltmeisterschaften, ne, die richtigen Weltmeisterschaften sind jetzt am Start. Verfolgst du das? Kriegst du da ein bisschen was von mit?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Läufe schaue ich immer an und natürlich auch so tagsüber läuft der Fernseher, dann schaut man doch öfters mal rein, ja.
Okay, und dann hattest du irgendwie noch deine 2, 3 Tage in Chengdu, musstest dann wieder nach Hause und hast gesagt, okay, jetzt hast du wirklich mal Saisonpause gemacht. Wie sieht die bei dir aus? Hattest du dann tatsächlich auch irgendwelche Pressetermine oder sowas? Oder konntest du wirklich sagen, nee, ich fahre jetzt mal in Urlaub mit meiner Freundin und gut ist?
Ja, in Urlaub fahren wir erst noch. Da muss ich dann schauen, dass ich trotzdem nebenher wieder ein bisschen ins Training einsteige. Aber jetzt, ich habe wirklich jetzt 2 Wochen nach dem Rennen überhaupt nichts gemacht, keinen einzigen Meter gelaufen.
Geil.
Muss, glaube ich, auch mal sein für den Körper. Ich persönlich bin immer kein Fan von Saisonpausen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich nach der Saison das gebraucht hätte vom ja, psychischen oder vom körperlichen her. Trotzdem ist, glaube ich, immer ganz gut, dem Körper einfach eine Chance zu geben, vielleicht so irgendwelche Mikroverletzungen mal zu reparieren. Und ja, ist immer schade, wenn man ein bisschen, man ist eigentlich in absoluter Topform, dann macht man gar nichts und danach fühlt sich, und jetzt eigentlich lockerer 4,30er-Schnitt oder so, fühlt sich dann an wie auf einmal Renntempo. Da geht immer leider die ganze Form flöten, aber man kommt dann recht schnell wieder rein, ja.
Ja, genau, kommt schnell wieder. Ich glaube auch da. Also so ein bisschen dieses, wie gesagt, ich war auch nie ganz sicher, ob das richtig ist oder nicht, aber so ab und zu mal ein paar Tage, ein paar Wochen gar nichts machen und dann vielleicht mit alternativen Ausdauertraining wieder einsteigen. Ich glaube, das ist für gerade eine langfristige, und du hast ja noch einiges vor, eine langfristige Leistungssportkarriere auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und von wegen langfristige Geschichte, na, geiles Ding jetzt. Geht dein Blick schon ein bisschen voraus? Wir haben 2025, ich sag's nochmal, liebe Leute, ja. In der Region Rhein-Ruhr, ja, die FISU World Summer University Games. Ne? Ist das ein Ding, wo du auch Bock drauf hast, wo du dich drauf freust?
Auf jeden Fall. Ich werde leider zu alt sein bis dahin, deswegen kann ich selber nicht mehr mitlaufen, ja. Aber ich habe schon gesagt, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, wenn es irgendwie geht. Vielleicht auch als Volunteer oder so, einfach um das nochmal mitzuerleben. Und ja,
Sehr
ich freue
cool.
mich auf jeden Fall drauf, dass jetzt in Deutschland stattfindet, dass wir selber Ausrichter werden. Bin mal noch gespannt, wie es dann umgesetzt wird, weil ich glaube, so zentral wie jetzt in Chengdu kriegt man das bei uns gar nicht hin. Aber ja, freue mich auf jeden Fall, wenn dann die ganzen, ich glaube, 10.000 Athleten und Betreuer dann auf jeden Fall zu uns kommen.
Ja. Also ich sag mal so, wenn man innerhalb von einer Stunde, wenn du eine Stunde brauchtest mit dem Auto oder mit dem Shuttle zum Stadion, ich sitze ja hier direkt in der Region Rhein-Ruhr, da in Mettmann, also bei Düsseldorf. Innerhalb von einer Stunde ist man hier eigentlich in Köln, Düsseldorf, Essen, Bochum, Dortmund knapp. Also das ist dann nicht eine Stadt, ne? Aber die Fahrzeiten
Ja,
dürften ähnlich sein.
viele kleinere Städte, die dann
Genau.
zusammenspielen, ja.
Ja, also wird, glaube ich, richtig geil. Ne? Wie gesagt, Leute, merkt euch das schon mal vor für euren Kalender. Ich glaube, wenn ihr da die Chance habt, irgendwie hier in der Region mal vorbeizuschauen, euch die verschiedenen Wettkämpfe anzugucken, richtig, richtig cool. Da kriegt man geilstes internationales Flair und ganz, ganz große, hochklassige Wettkämpfe mit. Vielleicht nicht mit den Eintrittspreisen, die man bei Olympischen Spielen zahlen muss auch, ne? Sondern auf einem ordentlichen Niveau, auf einem richtig geilen Niveau, mit einer richtig coolen Stimmung, aber eben doch noch alles deutlich entspannter, finde ich mega geil. Na, merkt euch das vor und wie gesagt, vielleicht trefft ihr auch den Jens, der dann da irgendwie mit seiner Medaille noch durch die Gegend rennt und so, überall noch Autogramme schreiben muss oder sowas. Ich pack bis dahin meine dann auch mal aus, dann können wir damit gemeinsam durch die Gegend laufen.
Kommen wir zusammen, ja.
Okay, sehr geil. Nächstes Ding, Leute, ja, auf das wir euch noch hinweisen wollten an der Stelle, ne? Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband, ne? Das ist der, der jetzt natürlich dann auch die Auswahl trifft, wer zu solchen Meisterschaften mitkommt, der natürlich auch dafür sorgt, dass ganz, ganz viele Angebote in den Unis, in den Hochschulen geschaffen werden. Da geht auch richtig was ab. Die machen am 20.09. jetzt, ja, den ADH-Hochschullauf. Funktioniert folgendermaßen: Ihr lauft ganz egal, ja, wo ihr gerade seid, eine Stunde. Sammelt in der Zeit möglichst viele Kilometer, ja, oder auch möglichst viele Höhenmeter, wenn ihr möchtet. Und ne, dafür könnt ihr euch sogar kostenlos anmelden. Ich verlinke das Ganze hier in der Podcast-Beschreibung auch nochmal. Ne, wenn ihr mal studiert habt, wenn ihr noch studiert, wenn ihr vielleicht an der Hochschule arbeitet, was auch immer, sammelt Kilometer nicht nur für euch, sondern eben auch für euer Hochschulteam. Finde ich eine ziemlich geniale Geschichte. War ich letztes Jahr auch schon mit dabei. Mein Kumpel Klaus, der auch Physik in Bochum studiert hat, hat mich nachher um, glaube ich, 10 Meter abgezogen, der Arsch, Entschuldigung, ich das hier so sagen muss, ne? Aber da bist du auch dabei, Jens, ja? Darf man sich mit dir betteln? 20.09.
Ja, ich hoffe es. Also, wenn es irgendwie in den Terminkalender reinpasst, bin ich da auf jeden Fall am Start. Und ja, man kann es ja auch, glaube ich, ganz gut ins Training einbauen, wenn man jetzt mal ja, muss jetzt nicht all out laufen. Ja, freue mich drauf, weil ich habe jetzt auch für den September wieder viel vorgenommen, so zum Einstieg. Ich werde jetzt auch Anfang September bei dir in der Region in Düsseldorf die Kölmeile laufen.
Ah, sehr geiles Ding, ja.
Einfach als kleiner Rust-Breaker, bis mal wieder 1600 Meter all out. Ja, und dann sind bei uns regional wieder einige Läufe, aber ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich am 20. September mir Zeit nehme und da online zumindest am Start sein werde.
Sehr cool, sehr cool. Und liebe Leute, ihr habt es gehört, vorhin hat er irgendwas erzählt von wegen 430er Schnitt oder sowas. Fühlt sich im Moment ganz schrecklich an. Ne? Und so lange ist es jetzt auch nicht mehr bis zum 20.09. Von daher, vielleicht habt ihr ja die Chance, nachher mehr Kilometer zu laufen als der Weltmeister. Ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall. Mal gucken.
Ich hoffe, dass sich bis dahin der 430er-Schnitt wieder ein bisschen entspannter anfühlt und vielleicht
Gehe ich fest
dann
von
eher Richtung
aus.
350 gehe, aber ja.
Okay, sehr geil. Und an der Stelle noch ein kleiner Werbeblock von mir persönlich. Liebe Leute, ja, Sauberenergie, das finde ich ganz witzig. Mit denen habe ich leider eine kleine Kooperation am Start. Die machen auch eine geile Aktion. Und die kann man wunderbar, ja, diesen 20.09. einbauen. Denn Sauberenergie, wie gesagt, so ein Energieunternehmen hier aus Köln, da sitzen die. Die machen eine witzige Geschichte. Spendenlauf den gesamten September über. Könnt ihr alle Kilometer, die ihr lauft, da jeweils angeben? Und die spenden pro gelaufenem Kilometer 1 Euro für, ja, ein Waldschutzprojekt. Und da werden tatsächlich deutsche Urwälder im Prinzip, ja, gibt es tatsächlich, werden damit unterstützt. Das heißt, die machen das so als Werbeaktion und natürlich, ne, möchten die auch gerne auf ihr Unternehmen damit aufmerksam machen. Aber da sind in den letzten Jahren, ich glaube, die machen das jetzt zum zweiten oder dritten Mal, teilweise 15.000 Euro zusammengekommen. Ne, das heißt also, gemeinsam sollten wir möglichst die 15.000 Kilometer auf jeden Fall knacken. Ne, auch das verlinke ich euch hier gerne. Ja, geht über den ganzen September. Sauber Energie heißt die Firma. Ne, es geht natürlich um Ökostrom, wunderbar, Wasserkraft und alles Mögliche. Guck da gerne auch mal mit rein, finde ich ein spannendes Ding. Wollte ich noch mal gemerkt haben, denn, ne, also na klar, den 20.09. die Kilometer, ja, das sind dann mindestens 16, vielleicht auch 17 in der Stunde. Na, könnt ihr dann da schon mal mit reinpacken, sind schon wieder 16, 17 € für eben Waldschutzprojekte. So, aus meiner Sicht, ne, wie gesagt, du musst zum Training, in 25 Minuten geht's los bei dir. Ich guck mal auf die Uhr, ich werde schon ganz nervös und höre immer mal wieder, ob meine Tochter klingelt, die gerade aus der Schule gleich irgendwie zurück sein müsste, läuft immer unter dem Motto, liebe Leute, hier einmal im Trainingslager. Ich glaube, heute waren ein paar ganz, ganz geile Geschichten dabei. Einmal von den Studentenweltmeisterschaften in China. Da kann man auch nicht jedes Mal irgendwie die Geschichten direkt, ne, aus der allerersten Quelle hören. Aber hast du vielleicht noch ein Ding, wo du sagen würdest, das war eine besonders abstruse, besonders witzige Aktion, die du da erlebt hast irgendwie in China? Keine Ahnung, Sicherheitskontrolle. Ich weiß, damals fand ich es besonders schön, als die Schwimmer versucht haben, einen Bierfass, 5-Liter-Dose ins Olympische oder ins Athletendorf zu schmuggeln. Hast du da noch eine Geschichte, bevor wir dann hier dich auch zum Training entlassen?
Ja, vielleicht auch gerade zur Sicherheitskontrolle. Wir hatten Kugelstoßer und Kugelstoßerinnen dabei, die haben dann ihre Kugeln bei der Sicherheitskontrolle natürlich irgendwie durch diesen Röntgendinger da mitfahren müssen. Da wurde auch mal gefragt, was habt ihr da dabei? Warum habt ihr jetzt irgendwie 5 Kilo Metallkugeln dabei? Das ist, glaube ich, dann so der Moment, wo einfach das alltägliche Leben ein bisschen auf den Spitzensport trifft und wo man dann vielleicht so ein bisschen aneckt. Aber ja, für uns als Athleten immer eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, sehr geil, also witzig, ne? Also Sachen sind, die für uns völlig normal sind. Und ja, klar, Kugelstoßer war
Naja.
schon irgendwie meine Kugel. Ich möchte gar nicht wissen, was sie mit den Speerwerfern gemacht haben. Ne, aber
Ja, oder auch Spikes im Handgepäck, das ist
ja.
halt als Läufer absolutes, ja, Basic-Ding, was man immer macht.
Ja.
Das auf jeden Fall. Ich hatte immer ein paar Spikes im Koffer, ein paar im Handgepäck, dass halt, falls der Koffer weg flöten geht, dass man da noch Ersatz hat. Und ja, wird man teilweise auch komisch bei der Sicherheitskontrolle angeschaut, was man da jetzt mit so Nagelschuhen da anstellen will. Aber
Komische Leute, diese Sportler, komische Leute, ja. Sind wir uns
Ja.
einig? Okay.
Aber sehr sympathisch auf jeden Fall alle.
Das würde ich auch sagen. Hat sich heute auch wieder gezeigt. Sehr geil, sehr geil. Lieber Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier jetzt mit mir so lange zu quatschen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so geil zu unterhalten. Ich glaube, du hast uns da auf einen sehr spannenden Wettkampf mitgenommen, ein paar coole Geschichten und eben auch viele Mutmachergeschichten auch für den Freizeitsport nochmal mitgegeben. Fand ich richtig geil. Ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel sportlichen Erfolg weiterhin, aber natürlich auch mit deinem Studium, dass du diesen Spagat, diese Doppelbelastung weiter so gut auf die Kette kriegst. Na, ich glaube, ordentliche Portion Motivation dürftest du jetzt gesammelt haben, ne? Und dann, wer weiß, vielleicht sind es nächstes Jahr dann doch sogar die Olympischen Spiele oder ähnliches, was da auf dich wartet, ne? Ich weiß, die Hürden sind sehr, sehr hoch, die Normen sind brutal, ne? Ja, das ist echt heftig, was da so abgeht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir genießen auf jeden Fall nochmal gemeinsam die Weltmeisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten im Fernsehen und überhaupt, wo man es so mitkriegt. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann mal live, spätestens 2025 hier bei den FISU World University Games in der Region Rhein-Ruhr, aber bestimmt irgendwo anders auch schon mal vorher. Lieber Jens, alles Gute dir, ne? Und vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich glaube, der eine oder andere wird jetzt vielleicht die Podcast-Folge sogar während im Dauerlauf anhören. Ich meine, die geht jetzt 1,25 knapp. Ist eine gute Zeit. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich ein bisschen was erzählen durfte aus Chengdu.
War geil, war geil. Ich glaube, es sind alle gut unterhalten, die jetzt mit uns trainiert haben. Okay, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, euch natürlich auch, ja, die allerbesten Grüße und nochmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns begleitet habt hier, ne? Empfehlt den Podcast gerne weiter, erzählt in eurer Trainingsgruppe, bei euren Laufbuddies, bei den Nachbarn, bei allen, die ihr kennt. Haut bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer ihr dabei seid, TikTok, ja, haut das raus. Laufen ist einfach der Podcast. Heute mit dem Jens und dem Jan. War witzig, wir hatten eine gute Zeit. Wir hoffen, ihr auch. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.